Hola und herzlich willkommen zur 648. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den spanischen Film Geheime Anfänge. Mit mir hier unser alternder Polizist, das ist Christoph Perner.
Hola.
Und der Muskelmann, das ist Robert Krüger.
Ich hau dir auf die Fresse. Stefan Giesbert hingegen ist unser Comic-Nerd.
Howdy.
Welcher von denen?
Alle.
In dem Cosplay-Anzug. Ach nee, die liest ja keine Comics. Ich vergaß.
Ja, ich glaube, wir haben der Comic-Verkäufer, der Comic-Buchverkäufer.
Ja, wir wissen ja schon aus Big Bang Theory, wie es dem ergeht.
Oh ja.
Ja, wir machen es uns ja immer zur Regel, dass einer von uns einen Film vorschlägt und die anderen mitgucken dürfen. Wir versuchen uns nicht, oder die anderen nicht zu stark zu quälen mit den extremen Richtungen. Also wir hoffen alle immer noch, dass Christoph uns nicht die ganz harten Schlamm und Leder, Matsch und Blut, Film, schon so ein bisschen.
Ich hätte für nächste Woche die Gelegenheit gehabt, aber ich habe einen Film, den ich jetzt doch diese Woche bespreche.
Ja.
Erspare ich euch.
Das ist sehr lieb. Ich habe mich durch die Netflix-Bibliothek in der letzten Woche geklickt und hatte irgendwie schon ein paar Mal einen spanischen Film vor der Linse, Flinte, ja. Und da ich mit Haus des Geldes und auch, wie heißt diese Elite, diese beiden spanischen Serien, die so gut waren, einfach positiven Eindruck hatte und der jetzt irgendwie auch gar nicht so verkehrt aussah, habe ich gedacht, ah Mensch, nimmst du mal den und schlägst den beiden den Film Geheime Anfänge vor. Hätte ich gewusst, was es ist, ich hätte vermutlich nicht vorgeschlagen. Aber fangen wir erstmal an. Christoph, worum ging's?
Geheime Anfänge ist grundsätzlich mal ein Krimi. Ganz klassische Serienkiller-Geschichte. Ein Polizist soll eben so mysteriöse Todesfälle aufklären. Ihm zur Seite steht einmal seine Chefin, die gleichzeitig auch Cosplayerin ist, also die gern mal irgendwie so ganz, ja, so abgefahrene Manga-Kostüme oder Superhelden-Kostüme oder so trägt, auch gern mal auf der Wache und so.
Das war eigentlich ganz freiwillig.
Immer unten in der Rechtsmedizin auf jeden Fall.
Das genau. Und dann gibt es einen irgendwie älteren, mehr, ich glaube sein Vorgänger ist das, ne? Ehemaliger Kollege, so das Flaggschiff dort, der aber nicht mehr mitermittelt, der aber seinen, Sohn, ins Rennen schickt, der zu Hause sitzt und nichts zu tun hat und der ein Comic-Nerd ist.
Ja, der und hat einen Comic-Laden, der hat schon was zu tun, er ist halt nur so ein Slacker.
Genau, und der soll jetzt praktisch den Ermittler unterstützen, denn bei dem Serienkiller handelt es sich offensichtlich auch jemanden, der eine Affinität zu Comics und Superhelden hat, denn die Opfer werden drapiert in einer Form, dass sie an jeweils die Anfänge von irgendwelchen Superhelden erinnern, meistens Marvel, zum Teil auch DC. Also so zum Beispiel geht es dann darum, ich glaube, der erste Dings ist, glaube ich, gleich irgendwie jemand, der in verschiedenen Dingen, sowohl was Körperfarbe als auch was sonst Körperbau und sowas angeht, an den ersten Band von dem Hulk erinnern. Und dann auch eine Iron Man-Geschichte kommt. Und also es ist immer so, also spätestens so zweimal um die Ecke gedacht, merkt man und vor allem jemand, der einen Comicbuchladen besitzt, eben sehr schnell, das ist wieder ein Zitat auf irgendwelche Marvel-Helden. Und dann geht das übliche Katz-und-Maus-Spiel los, wo die dann immer mehr hineingezogen werden und auch eben dann so diese übliche wie soll man es nennen, die interagieren dann mit dem Serienkiller auch, ja, die Interaktion zwischen Serienkiller und
aber kommt ja immer näher, es wird immer persönlicher.
Und Kommissar, genau, das wird immer, genau. Ja, das ist es. Also
und reingerührt Nerds ist schon und Krimi. Noch, reingerührt ist schon noch so ein Buddy-Movie zwischen diesem Odd-Couple-Ding, weil der Polizist, genau, der alle total streng und er muss jetzt unbedingt so ganz zielstrebig zum Erfolg, muss den verhaften, und dann dieser Comic-Nerd, der ihm da jetzt so als Berater in der mit Spezialwissen zur Seite gestellt wird, und der das dann total ich bin jetzt Polizeihelfer, oh, wie toll und so.
Ja, ist schon sehr klassisch.
Man hat das 100-mal gesehen, diese Odd-Couple-Polizisten-Dinger. Das ist da schon noch so auch mit reingedingst. Und er und auch die Chefin sind so ein bisschen so diese Comic-Relief-Charaktere, weil sie halt dauernd in diesen, sie ist halt viel zu rumbrüllerisch und macht eigentlich nichts Chefmäßiges, außer rumbrüllen und Leute anpöbeln. Und er ist halt so der totale Schlumpf, der immer irgendwie mit dem Maurer-Dekolleté jedes Mal, wenn er sich bückt.
Ja, furchtbar, furchtbar.
Aber auch schön, wie das betont wurde.
Ja, stimmt.
Ja,
so ein schöner Kontrast, der ja, sie ist ja eigentlich auch viel zu sexy immer. Also auch ihre Kostüme und so. Ist ja, also dafür, dass sie die Chefin ist, ist ja völlig drüber auch. Also eigentlich genau das andere Extrem zu dem Maurer-Dekolleté-Nerd.
Ja, und was mich halt total gefangen hatte und auch der Grund war, weswegen ich, wenn ich das gewusst hätte, den wahrscheinlich nicht ausgesucht hätte, es war halt total viel von diesem Sieben-Thriller drin.
Erinnert mich noch an den? Ja, auch da war was reingerührt, ja.
Also gerade von der Bildsprache an den ganzen Mordschauplätzen.
Hm.
Das sah halt so krass danach aus und es fühlte sich für mich die ganze Zeit so an, so gleich wird's ganz schlimm und gleich trennen wir irgendeinen Köpfe ab und hat mich dann immer etwas gruseln lassen. Ich habe es dann auch in der Mittagspause fertig geschaut und dann war es doch gar nicht so schlimm.
Ja, es waren schon aber auch krasse Szenen drin, muss man schon sagen. Ne? Also
ja, gerade am Anfang dieser Bodybuilder da, also.
Ja, oder auch am Ende. Also das war ja krass. Darf man natürlich nicht spoilern, aber
gib mal einen Hint, was du meinst.
Die Transformation des Serienkillers so, am
okay,
Ende.
Okay. Ja gut, aber das fand ich noch so
völlig drüber.
Ja, das war wieder quatschig drüber. So ein bisschen Indiana Jones mäßig auch, also irgendwie, das fand ich noch am verträglichsten.
Echt?
Ja, also da fand ich tatsächlich den Bodybuilder am Anfang so visuell am heftigsten. Aber gut. Ist vielleicht Geschmackssache.
Aber ich fand's cool. Also ich fand auch das Ende fand ich cool, auch wenn es natürlich quatschig übertrieben war, auch die Transformation des Protagonisten war natürlich auch großer Quatsch und auch sehr albern, auch schon irgendwie spanisch, fand ich. Ich fand's sehr lustig. Also mir hat
ich fand Spaß die ganzen Dialoge fürchterlich gekünstelt und gezwungen so.
Ja.
Mussten dann immer so ganz pathetische Dinge reden und teilweise auch so thematisch vollkommen haltlos aneinander gebunden. So diese eine Szene, wo die beiden Jungs ermittelnderweise zu diesem anderen Comicbuchhändler gehen und da krasse Deals machen. Und dann gehen sie raus auf die Straße und haben gerade ganz wichtige Informationen bekommen und plötzlich kriegt er seinen weinerlichen Anfall, ich habe gar keine Freunde und muss heulen und so. Ja, und du denkst dir so, wieso jetzt? So wieso in diesem Moment und wieso mit so schwülstigen Texten? Was ist denn hier los? Also das war alles so, das müssen wir da auch noch irgendwo rein, das machen wir jetzt hier. Es hat zwar keinen Grund, warum das jetzt hier hingehört, aber wir machen das jetzt hier auf der Straße.
Und ja, aber genau, vielleicht überhöre ich den Film da, aber ich hatte so das Gefühl, dass der genau so Quatsch macht, aber bewusst, dass es Quatsch ist. So, wir machen ganz bewusst, rühren wir die ganze Soße wild rum, ja. Also alles, was in dieses Genre und in die Nachbargenres reingehört, machen wir da rein, ja. Also bis hin zu diesem Stan Lee Fake Cameo, das war ja köstlich. Habt ihr das mitgekriegt? Wo der irgendwie im Comicbuchladen kommt einer rein und bringt ihm, glaube ich, irgendein Paket und es ist halt so ein Stan Lee Cameo, was ja in allen Marvels drin ist, gell? Aber der ist ja schon tot gewesen zu dem Zeitpunkt. Also kann es gar nicht sein und er wird es auch sicher nicht sein, weil es ja kein Marvel-Film ist. Fand ich köstlich. Und es war halt wirklich war alles drin und eben wie du auch sagst, auch so eine, ja, diese weinerliche Sache und dieses ganze Nerdgequatsch und so. Ich hatte immer so das Gefühl, so, da ist so ein Augenzwinkern dabei und die nehmen sich halt gar nicht ernst, von vorne bis hinten. Ich hoffe, dass es so ist.
Ja, ich fürchte, dass da möglicherweise auch was so Lost in Translation ist. Also ich habe den auf Spanisch geguckt und dann habe ich ihn auf Deutsch geguckt und ich fand die deutschen Synchronstimmen mal wieder anstrengend, aber da bin ich vielleicht auch entwöhnt mittlerweile. Und vielleicht hört man da, wenn man das Spanische verstehen würde, mehr durch, ob das, wie ernst das an manchen Stellen gemeint ist und wie sehr cheesy es gemeint ist. Und ich habe es in den falschen Hals bekommen an der Stelle. Eine Szene, wo zwei der Figuren küssen sich irgendwann, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Und diese Szene, wie er da den Gang lang läuft und dann kommt diese Musik und die schwülstet so richtig los und er drückt die Brust raus und läuft den Gang lang, dass ich mir dachte, was ist denn in ihn gefahren? Warum überspielt denn der Schauspieler das jetzt so derbe?
Ja, und genau, das war auch so eine Szene, wo ich dachte, okay, wir haben es verstanden, dass ihr das nicht ernst meint, ist gut, danke dafür. Fand ich super.
Mich hat es an der Stelle immer so, dass ich dachte, ja, ich kann da nicht hingucken, es ist gerade ein bisschen drüber, es ist ein bisschen fies gerade.
Ich fand's köstlich. Ich glaube, ich habe viele der Anspielungen einfach nicht verstanden. Also ich habe halt wirklich nur diese 7 Anspielungen deutlich verstanden.
Okay.
Und dann haben sie halt immer irgendwelchen Quatsch gemacht, den ich nicht so richtig einordnen konnte. Und der mich auch, ja, weiß ich nicht, mehr verstört als erfreut hat. Also jetzt jedenfalls nicht so erfreut wie euch, die ihr viele von den Zitaten und von den ganzen Sachen leichter versteht. Vielleicht also hätte man den irgendwie zusammen gucken müssen oder eben die Erklärung, die ich jetzt quasi hinterher bekomme. Deswegen kann ich das durchaus den Film empfehlen, wenn ihr unsere Besprechung angehört habt. Und eben mit diesem ironischen Auge den zu schauen. Ich glaube, dann ist der echt noch viel besser, als ich das am Anfang verstanden habe.
Also für mich war der eigentlich nur ein Potpourri, also nur eine Aneinanderreihung von Filmzitaten. Also für mich kam da immer raus so, okay, ihr seid einfach Film und sonst auch Nerds und feiert das. Und das, also, weil ich das auch bin, hat mich das halt begeistert.
Ja, also auch so Situationen irgendwie zu brechen, wo man dann so weiß, irgendwie der Serienkiller ist jetzt persönlich hinter ihm her und dann steigt er in sein Auto und sitzt da drin und du hast jetzt so diese Assoziation, entweder Autobombe oder jemand auf dem Rücksitz und alles ganz, ganz spannend und dann geht die Hand zum Zündschloss und will drehen und den Motor anmachen und du denkst, ah, okay, also die Autobombennummer. Und dann macht er an und dann läuft die Batman-Melodie, weil sein Autoradio total laut. diese alte 1966er Serien-Batman-Melodie. Und das ist so ein Moment und er macht dann einfach das Radio leiser. Und die fand ich richtig gut, die Szene. Aber viele von den anderen, wo der Witz nicht aus der Montage und aus dem Gag so, sondern aus diesem überdrehten Schauspiel der Schauspieler, das hat mich gecringed, das konnte ich nicht so richtig genießen.
Also ich hatte im Hinterkopf immer diesen deutschen Superheldenfilm, den wir vor 1 oder 2 Wochen besprochen haben, Freaks. Und an den habe ich auch als erstes gedacht, als der Film fertig war, habe ich nämlich zu Theresa gesagt, so, die Spanier haben es einfach mehr drauf als wir. oder irgendwas. Oder sowas wie, so sieht es aus, wenn die Spanier das machen. Weil, also, ich mochte ja Freaks, auch weil er so ruhig und zurückgenommen und tatortesk und realistischer natürlich auch war. Aber das, also, macht schon mehr Spaß, finde ich, wie die Spanier das hier machen, mit dieser Überdrehtheit und Kitschigkeit und überladen und also das, ja, der war lustig und spannend und auch ein bisschen eklig und halt voll in die Fresse. Also mir hat es ganz großen Spaß gemacht.
Was immerhin gut war, ich habe nicht kommen sehen, wer der Mörder ist, insofern das war.
Ja, ich auch nicht. Ja, ist gut.
Das ist schon mal gut.
Ja, da können wir jetzt gar nicht so drüber reden, was man so vermutet hat und so.
Aber du kannst ja auch nochmal sagen, ob du es geahnt hast oder nicht.
Nee, gar nicht. Ich hatte eine ganz andere Gruppe. Aber ich war ja halt auch auf diesem Trip, dass es eben mehr noch in diese in dieser andere Richtung. Ich war halt nicht auf Marvel oder Superhelden unterwegs, sondern ich war eben auf Thriller unterwegs.
Hm. Und dann, ja, es war halt eine Mischung aus allem, gell?
Das genau.
Halt, ja. So richtig zuordnenbar war er nicht.
Ja.
Und also, wer einen Superheldenfilm erwartet hat, was ich, glaube ich, eher habe, der wurde auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil es eigentlich ein Krimi war, gell?
Ja.
In den Referenzen in der IMDb habe ich gerade gesehen, habe ich aber gar nicht mitgekriegt, dass 7 tatsächlich auch erwähnt wird im Film. Also die Referenz stimmt, ist wahrscheinlich ja. Tatsächlich ja, nicht unabsichtlich, dass du das so empfunden hast.
Okay, siehst du mal, das habe ich
stimmt denn auch sagt das irgendwann, gell?
Ja, bei ist dem mir auch einen, durchgegangen.
Ich glaube, gleich bei dem Hulk Dings sagt er, es sieht hier irgendwie aus wie beim Set von 7 oder irgendwie sowas, sagt er, glaube ich.
Hm. Ja, was machen wir da jetzt raus?
Ach, übrigens, ja. Vernetzung. Die Theresa hat doch neulich so eine ganz kitschige spanische Serie geschaut von so einem irgendwie erste Hälfte 20. Jahrhundert Modehaus in Madrid, Velvet. Und einer der Hauptdarsteller ist unser Protagonist hier.
Echt?
Auch ein bisschen, ja, ja. Was auch ein bisschen seltsam war, weil ja, uns war er halt bekannt aus ultimativem Kitsch und jetzt halt dieser Spaß. Fand ich auch gut.
Ja, ist schön.
Ja, aber das ist ja bei diesen spanischen Serien und Filmen, die wir jetzt bei Netflix häufiger schauen, da wiederholen sich die Schauspieler ja schon. Also, ist, ja gut, ist bei uns ja auch Katja Riemann, auch in jedem zweiten Film, klar. Aber man kriegt jetzt langsam so ein Auge für die spanische Filmbranche, gell? Wir kennen da jetzt langsam die Akteure. Ist eigentlich auch ganz nett, finde ich.
Ja. Ja, ich
finde es erweiternd.
Ja, genau. Ich finde es halt schön, dass es irgendwie anders erzählt, als man das so gewohnt ist, wenn man eben sehr viel amerikanisches und vielleicht ein bisschen deutsches Kino schaut.
Ja, sehr erfrischend.
Das ist, ja.
Speziell die Limo, sehr erfrischend. Müssen wir jetzt Punkte What? Noch?
Ganz am Schluss.
Ach, die Limo, die er dann nochmal weiterverteilt an die anderen Leute.
Ja.
Ja, Punkte brauchen wir noch irgendwie, oder?
Ja.
Ja.
Also ich bin gestern rausgegangen mit so 4. Aber jetzt habt ihr mir ein bisschen erklärt. Ich glaube, ich bin jetzt bei fast 6,5. Also.
Boah.
Ja.
Das ist ja.
Nee, okay. Ich glaube halt wirklich, dass ich ihn einfach komplett in den falschen Hals gekriegt habe. Das ist irgendwie so, wieso machst du denn, wenn du mir 7 zeigen willst, so einen Unsinn die ganze Zeit? Was soll denn das? So, das war, und das, es ist halt nicht 7. Es ist halt auch nicht ein spanischer Versuch von 7, sondern es ist halt Quatsch. Also viel Quatsch und viel Zitate und viel Film und viel Superhelden-Tinef und, ja. Mist, ich hätte ihn erst mal einen von euch schauen lassen sollen und mir dann empfehlen und dann gucken.
Jetzt vielleicht erst die Sneakpot-Folge zu dem Thema hören sollen.
Ja.
Ja. Tja. Da musst du nochmal time traveln.
Ja.
Also, ich gebe dem Film 8 Punkte. Mir hat der große okay, Freude gemacht.
Ich bin bei 6. Vielleicht sogar eher 5,5. Nee, sag mal 6. Weil, also ich fand Mute definitiv besser letzte Woche. Und
also der hat mir weniger Spaß gemacht.
Ja klar, der war auch nicht dafür angelegt, mehr Spaß zu machen. Das hier ist ja irgendwie ein Spaßfilm, aber das fand mich irgendwie cringy hier so ein bisschen und das.
Zu viel Fremdscham.
Ja, definitiv. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich Spanisch verstehen würde, vielleicht würde ich es dann anders sehen. Vielleicht ist das irgendwie untergegangen, aber ja.
Lost in Translation. Oh, den könnte man nochmal wieder gucken.
Auch nicht so viel. Coppola hat was Neues gemacht.
Die Vorsitzende, nee, Vorgesetzte, die fand ich wirklich heiß. Das muss ich nochmal betonen.
Welche, die immer diese Outfits anhatte?
Ja, genau.
Ja, war schon gut.
So, Lost in Translation wollt ihr nochmal schauen? Ich weiß nicht, das ist doch durch, oder?
Ich hab den so toll in Erinnerung. Vielleicht gucke ich ihn mal und dann bin ich enttäuscht.
Ich bin, also ich muss gestehen, ich bin auch nicht so ein großer Fan von diesen ruhigen, verkopften, also ich fand ihn damals auch gut, so ist nicht, aber es, dass ich den jetzt so überhöhe, also ich habe mehr Spaß mit so einem, spaßigen Action, also jetzt nicht so Action-Action-Film, nicht Tyler Rake oder so, sondern sowas wie das hier, was Freude macht und die Fresse ist und ja.
Ich freue mich schon auf den Film, den du uns für nächste Woche vorgeschlagen hast.
Ja, mal gucken. Zum Beispiel, mochtet ihr Donnie Darko?
Ja. Ihr den?
Ja, ja. Das ist ja auch so einer, der so extrem von so Filmnerds so extrem in die Wolken gehoben wird. Habe ich nie einen Zugang zu bekommen. Also, keine Ahnung. Bin halt doch eher leichte Kost.
Aber wenn Christoph, nicht Stefan, wenn du so auf Sofia Coppolas Lost in Translation so flasht, dann sollten wir uns zusammen freuen auf den 23. Oktober 2020. Da erscheint ihr neuer Film, On the Rocks, mit keinem geringeren als Bill Murray in der Hauptrolle. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber ich hatte neulich das Plakat gesehen und habe es jetzt gerade mal schnell ergoogelt. Insofern diese Kooperation, vielleicht ist das ja, vielleicht geht das ja wieder in dieselbe Richtung oder ist ähnlich gut oder
ja, so. Wir werden ist das vielleicht sogar mit direktem Bezug zu dem Lost in Translation?
Das kann ich alles nicht beantworten.
Da macht er doch irgendwie Werbung für Whisky in Japan. Das ist doch, könnte man sogar auch On the Rocks nennen im Endeffekt.
Oh.
Keine Ahnung, ob das
dann. Wir werden sehen.
Wir werden
wahrscheinlich sehen, nicht. Ja. Wahrscheinlich spekulieren wir gerade voll am Thema vorbei.
Ja, total.
Aber ich wollte nur Stefan mal auf die Schiene setzen.
Ich habe nochmal gerade geguckt, was die noch gemacht hat, ob ich irgendwas kenne, aber.
Sie hat den Paten 3 kaputt gemacht.
Durch ML.
Warum?
Als Schauspielerin. Der Gegend rum. Achso.
Die war so eine unerträgliche Schauspielerin. Furchtbar.
Oh, stimmt, die hat da irgendwie.
Oh ja. Irgendwie Tochter gespielt oder so. Das war furchtbar. Also ist jetzt auch schon eher, ist jetzt nur zum Teil meine Meinung, es ist eher so die allgemeine Nerd-Meinung, dass
Gossip, gell?
Die den dritten Teil kaputt gemacht hat.
Die war sogar in Star Wars 1 dabei?
Keine Ahnung.
Lachey, keine Ahnung, wer das ist.
Ist wahrscheinlich links hinten im Hintergrund rumgerannt oder so.
Okay, das führt hier, glaube ich, jetzt nicht das führt hier zu nichts. Wir sollten
uns... Ja? Bevor wir jetzt Trash kriegen von den Nerds, mit Star Wars 1 meinst du Star Wars 4, oder?
Nee, 1.
Also Episode 1?
Ja.
Ah,
oh. Jar Jar the Binks. Ich hatte ja gehofft, dass sie Jar Jar Binks ist, aber war sie nicht.
Ansonsten wäre sie 6 Jahre alt gewesen oder so, weil sie ist 77.
Nö, das macht ja nichts.
Ah, 71.
Ja, beim Paten war sie ja auch jung.
Das stimmt.
Aber der Paten war 1990, das war schon...
Ja, die war da so... 19 oder so? Ja, sowas nicht drin.
Sie ist in, okay. Sie ist in Paten 1 und 2 auch mit drin, aber halt nur so Little Child Uncredited, so hinten durchs Bild gerannt oder so.
Ja, irgendein Baby. Jetzt aber, es ist Zeit für die Droge der Wahl. Gentlemen, was gibt's denn? Der Christoph hat gesagt, er hat irgendwas Neues geholt.
Ja, hört mal her.
Ein Glas. Oh nein, was mit Kohlensäure in einer Flasche?
Ein Bier? Gin Tonic?
Ja, ein Bier. Ich trinke Bier.
Echt?
Ja, verrückt, oder?
Crazy.
Crazy. Und zwar habe ich von einem meiner Arbeitskollegen ein Bier geschenkt bekommen, der nämlich selber braut.
Oh.
Und hat er auch so mit so einem eigenen Etikett.
Oh, ach cool, also richtig ernsthaft. Sich, also.
Ja, er hat gesagt, er macht es in einem... in so einem großen Glühweintopf.
Okay.
Kann man das wohl machen. Und ich glaube, die Charge hat 60 Liter, hat er gesagt.
Cool.
Also richtig ernsthaft nicht. Aber mit Etikett. Und das Etikett nennt sich Baumeister IPA. Ja, also nicht Braumeister, sondern Baumeister, weil wir sind ja in der Baubranche.
Brüller.
Und Sorte nennt sich Tangelo Island. Also Tangelo habe ich übrigens auf sein Anraten schon vor einem halben Jahr oder so zu unserer Cockpot Chart, was wir mal gemacht haben zum Thema Zitrusfrüchte, die eh ausgedruckt ist und bei mir im Büro hängt, weil wir hin und wieder über Zitrusfrüchte reden. Mach mal halt so als Geologe.
So braucht.
Und da hatte er angeregt, dass wir die Tangelo da mit drauf machen. Ich weiß jetzt, ich glaube, es war eine Kreuzung aus Pomelo und Mandarine, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, klar, Tangerine und Pomelo, genau. Und die habe ich dann mit eingetragen, handschriftlich. Ich habe ja mittlerweile noch 3 Zitrusfrüchte eingetragen. Also es wird immer größer, dieses Schaubild.
Ja, du kannst es ja mal im Artikel aktualisieren.
Genau. Und er hat gesagt, es sei nach dem deutschen Reinheitsgebot, aber es sei wohl irgendwie so, dass es irgendwie den Geschmack von Tangelo, keine Ahnung, ist, glaube ich, mehr ein Gag, aber ja. Was trinkt ihr so?
Wir haben es uns ja zum Ritual gemacht, dass wir Flaschen leer trinken. Jetzt ist letzte Woche mein Wermut leer gegangen, also habe ich heute eine neue Flasche aufgemacht. Nee, warte, das war irgendwie falsch. Aber jedenfalls, ich habe eine Flasche antiker Formula entdeckt, dass ich die noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die her ist, aber sie ist da und sie war verschlossen. Und da habe ich sie heute zur Feier der Aufnahme geöffnet und habe mir einen Negroni gemacht. Und jetzt muss ich mal kurz weggehen und Eis holen. Ich bin gleich wieder da.
Das Bier ist ernsthaft bitter.
Aber so zu erwarten.
Ja, schmeckt nicht schlecht. Also ja? Kann sogar ich trinken.
Okay, cool.
Es riecht tatsächlich, es hat sowas, es riecht so fruchtig, aber das hat mir häufig bei diesen IPAs, gell, dass die, ich kenne mich da nicht so aus, aber irgendwie, die sind so bitter, dass sie irgendwie Frucht, Geruch und Geschmack simulieren oder irgendwie sowas. Gell? Das ist irgendwie so Kurzschluss auf der Zunge oder sowas. Gell? Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber da war doch irgend sowas. Hier, unterstützt mich mal.
Ja, so ähnlich. So ähnlich. Also auf jeden Fall ist es der Hopfen, der das macht.
Genau.
Und in der Regel ist da ja nicht nur ein Hopfen drin, sondern irgendwie gleich 3 oder 5 oder sowas. Und der ist dafür verantwortlich, dass da diese Zitrusgeschmäcker reinkommen.
Also ist tatsächlich, ich hätte eher gesagt sowas wie Papaya oder irgend sowas, aber ja. Naja, aber es ist nichts zugesetzt. Also er hat gesagt, ist nach Reinheitsgebot. Also.
Ja, das ist bei den IPAs immer so, die sind alle,
ja?
Also die meisten davon sind nach Reinheitsgebot und diese ganzen Zitrusaromen oder auch so gelbfleischige Früchte, das kommt alles aus den unterschiedlichen Hopfensorten. Ich glaube, wir haben übrigens das Bier, was ich damals mal mit meinem ehemaligen Chef gebraut habe, haben wir auch in so einem Rotwein, also es hat zumindest dieselbe Anmutung, so wie so ein Rotwein-Ding, Warmhalte-Kübel- Teil. Ich glaube, das ist so der Standard, den man da so benutzt.
Ja, er hat gesagt, dass es da nicht ganz trivial sei, die Temperatur richtig zu treffen und auch, dass es wohl nicht heiß genug wird, dass es deswegen länger dauert als normalerweise. Aber das ist halt eine Frage von von wie gut man es kann ist. Und das ist schon auch
komplizierte, wenn ich mich da so zurückerinnere, sind diese Rasten. Also du musst immer auf bestimmte Temperaturen erhöhen und das ist irgendwo da so, was weiß ich, ich sag jetzt mal 72 Grad oder sowas oder 74 und dann musst du die Suppe da, das ist jetzt der Fachbegriff Suppe, musst du das auf dieser Temperatur für eine gewisse Zeit lang halten und da passieren dann irgendwelche Enzymumwandlungen und sowas auf dieser Temperaturstufe und dann musst du es weiter erhitzen bis zu irgendeiner anderen Temperaturstufe. Das ist dann je nach Rezept, was du da gerade vorhast und wie du das genau ausgestalten willst. Und dann hast du eine andere Temperaturstufe, musst es dort wieder eine Weile halten für, was weiß ich, einmal 7 Minuten und einmal 22 Minuten oder so und dann kochst du es weiter hoch und das ist dann Teil des Rezepts sozusagen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt da was hast, was sich nicht so präzise steuern lässt, dann musst du halt was können.
Ja, genau, das hat er auch gesagt, dass eben manche das so sehr simpel einfach nach Rezept und dann zum Teil auch noch mit Maschine, der du vorher sagst, wie lang sie welche Temperatur hält und so weiter und dann sei es halt gar keine Kunst mehr. Und wenn man es halt in einem Glühweintopf macht, dann ist es halt ein bisschen Abenteuer. Und ja gut, deswegen macht man das dann ja eigentlich auch, oder? Für dieses Abenteuer.
Ja. Ja, sonst kannst du auch in den Supermarkt gehen und dir da irgendein fancy IPA kaufen.
Also ja, heutzutage genau. In Corona-Zeiten in den Supermarkt gehen ist auch Abenteuer.
Ja.
Also ich fühle mich da immer sehr abenteuerlich.
Bob, was trinkst du denn?
Das wird dich erfreuen. Ich habe gerade Limette mit einem Rum-Sirup, Rum mit H-Sirup zu entsprechenden Teilen vermischt. Und jetzt kippe ich da noch Rum de la Martinique Agricole Trois Rivières rein. Du musst jetzt das Wort mit der Katze sagen.
Ja, genau. Katzenpisse. Genau. Willst du nicht noch also die Sake reingießen? Die schmeckt auch nach Katzenpisse.
Nein, also ich mache mir einen Tea Punch, aber einen in dem Sinne mit leicht gealtertem, also so leicht gold, im Grunde pissefarbigen Rum.
Gülden.
Passt ja.
Passt also in Christophs
Im Grunde Bild. Pissefarben, das ist gut, das muss ich aufschreiben. Das muss ich irgendwie in einen Artikel unterbringen, das ist zu gut.
Ja.
So, und das wird jetzt natürlich fingergerührt hier. Nee, obwohl, ich habe sogar einen Rührlöffel. Stefan, was gibt's bei dir?
Negroni mit einer neuen Flasche Antiqua Formula.
Ach, stimmt, ja, du hast, ja, okay, ich hab's schon.
Hast du schon vorher gesoffen?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich...
Lack!
Hast du Lack gesoffen?
So. Gerührt, nicht geschüttelt. Löffel abgelegt, alles richtig gemacht.
Du kannst in der Bar anfangen. Als nächstes, Christoph, du hast Alpha geschaut. Worum geht's denn da?
Moment, muss ich jetzt mal hinblättern?
Mach das.
Oh je. Finde ich nicht.
Dann lassen wir das. Nächstes Thema.
Warte mal. Doch, hier habe ich's. So, Alpha. Also, ich spoiler gleich mal den gesamten Inhalt.
Muss ich weghören oder will man das eh nicht gesehen haben?
Nee, du willst es nicht sehen. Ich finde, das ist was Grundsätzliches, sage ich ja immer wieder, bei vielen Filmen, vielen Themen ist es nicht so relevant, ob man den Inhalt spoilert, weil es nicht darum geht, dass man dadurch überrascht wird, sondern wie das umgesetzt ist. Und ich finde, dass viele, ich würde sogar fast sagen, der Großteil der Filme dadurch nicht stark verliert, wenn man das Ende gespoilert kriegt.
Bei Geheime Anfänge haben wir ja extra nicht gespoilert, ne? Weil da
genau.
Ist schon so.
Und ich habe nachher auch noch eins, wo ich auch am Ende einen schönen Dreh oder ein paar schöne Drehs gibt, die man nicht spoilern will. Das ist klar. Aber also in Alpha geht es um die Domestikation des Wolfes. Und zwar
ein Thema, für das sich meine Tochter sehr interessieren würde. Wölfe beschäftigen sie sehr.
Kannst du vielleicht den Film mit ihr schauen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon was für sie ist. Also der Film spielt vor 20.000 Jahren, eben noch in der letzten Kaltzeit und begleitet eine Gruppe von Jägern, die unter anderem eben auch ein Vater und sein Sohn. Sein Sohn ist gerade, ja, so ist gerade mehr oder weniger zum Mann erklärt worden, also ist zum ersten Mal dabei bei der Jagd. Und der Sohn stürzt, weil er von einem großen Huftier angegriffen wird, stürzt einen Abhang hinunter und die Gruppe hält ihn für tot und lässt ihn zurück. Und er ist aber nicht tot und kommt irgendwann wieder zu sich irgendwie am nächsten Tag und so, und ist halt alleine, ist zurückgelassen worden in dieser Ödnis, in der ja praktisch noch keine Menschen gelebt haben, verglichen mit dem, was wir für eine Vorstellung haben, wie besiedelt Landschaft ist.
Und sein Mofa ist kaputt und er kommt nicht da weg.
Exakt. Und jetzt weiß er, okay, es kommt bald der Winter, irgendwie, er hat nur, weiß ich, über Zeiten wird da nicht ganz so stark gesprochen, aber also er hat nur eine begrenzte Zeit und es ist ziemlich weit nach Hause und er weiß nicht mal richtig, ob er nach Hause finden wird und der wird da Wochen brauchen, ja, und vielleicht Monate. Und wie der Teufel halt will, wird er relativ schnell von einem Wolf angefallen oder von mehreren Wölfen, weil wilde Tiere sind halt zu der Zeit auch noch ein gewisses Problem für Menschen. Ne? Die Menschen waren zu der Zeit eben noch gar nicht die Krone der Schöpfung und haben sich alles untertan gemacht, sondern waren halt schon auch Spielball zwischen anderen Tieren, die eben stärker waren als sie und auch organisierter. Ja? Und Wölfe gehören da eben dazu. Und er schafft es, denen zu entkommen, verzieht sich auf einen Baum und einer der Wölfe verletzt sich. Und er nimmt sich dieses Wolfs an und pflegt den und pflegt den gesund und füttert ihn und so und zähmt ihn halt. Und ob das so realistisch ist, dass man einen Wolf so leicht zähmen kann, ich hatte so das Gefühl, es fällt ihm leichter sogar, als man einen Hund zähmen könnte. Also, ja, ist ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ist halt alles sehr verkürzt dargestellt. Und dann laufen sie eben durch diese Wildnis und versuchen eben nach Hause zu kommen und und werden halt Freunde, beziehungsweise werden nicht Freunde, sondern der Hund, der Wolf wird eben in gewisser Weise zu seinem Hund. Ja. So weit, so gut.
Taugt das? Kann das was?
Also, das kann grundsätzlich schon was, ja. Das funktioniert als diese Geschichte, gell? Das ist ja im Endeffekt eine relativ schnell erzählte, einfache Geschichte, die auch ja nicht so wahnsinnig viele Überraschungen bereithält. Also es ist ja eigentlich klar, wie es verläuft und wie es endet. Ja, also gleich am Anfang, als dieser verletzte Wolf neben ihm liegt und er sich dessen annimmt, ist ja klar, wie das weitergeht, gell? Also dass die sich anfreunden werden in irgendeiner Weise, ist ja überhaupt nicht überraschend. Und dass dann eben das Ganze im Endeffekt dann um die Domestikation des Wolfs geht, ist ja im Endeffekt auch klar, gell? Und das ist auch gut erzählt, ja? Also diese Story ist geradlinig und gut erzählt, ist auch sehr berührend, ich habe auch geweint, also auch wenn sie vorhersehbar ist, das macht nichts.
Es gibt ein paar Sachen. Die ganze Zeit ein Aber.
Ja, es gibt ein paar Sachen, an denen ich mich schon ein bisschen reibe, muss ich sagen. Da ist einmal, ich muss sagen, daran reibe ich mich sogar noch am wenigsten. Die Tiere sind alle animiert, auch der Wolf. Die sind unheimlich gut animiert. Also es fällt einem schwer, man muss sehr genau hingucken, um zu sehen, dass der Wolf kein richtiger Wolf ist, kein trainierter Wolf oder ein Hund, sondern dass es irgendwie Motion Capture oder sowas ist. Also hat mich doch manchmal, ich meine, die Technik ist jetzt so weit, dass es einem schwerfällt, den Unterschied zu sehen, aber wenn man ihn dann sieht, haut es einen dann eben plötzlich raus und er denkt sich so, okay, was soll das denn jetzt?
Ja, okay,
warum grinst denn der Wolf jetzt, ja? Oder, also übertrieben gesagt, also, ja, oder was hat denn der für eine Mimik jetzt? Ja, das ist keine Wolfsmimik.
Genau, das ist doch diese
Uncanny Valley, gell?
Ist zu nah dran, genau. Irgendwie stimmt was nicht, ja, okay. Mhm.
Obwohl ich das Gefühl habe, das ist halt jetzt schon wieder so nah dran, dass es aus dem Uncanny Valley schon wieder fast raus ist. Also seltsam irgendwie. Mhm. Aber ja, aber auch die anderen Tiere, gell? Die Hyänen, die Geier, die Fische, es sind alles animierte Tiere. Bei den Hyänen sehe ich es ein, weil es halt die in dieser Größe auch, und die sind ja auch nicht animierbar, ja, also es nicht trainierbar.
Einspruch.
Red
weiter.
Es sind auch Tiere drin, die es heute gar nicht mehr gibt. Aber gut.
Ja, gut. Ja, okay, dann.
Ja, also das ist so geschenkt. Also von mir aus ist halt eine Geschichte, die in der Zeit spielt mit Tieren oder mit Wesen oder mit, ja, Tieren im Endeffekt, die es heute nicht mehr gibt oder nicht mehr in der Art gibt. Oder da finde ich es legitim, dass man sagt, okay, dann mache ich halt einen Film, der zum Teil animiert ist und zum Teil real, ja, ist okay. Aber was mich gefällt hat, war die Kleidung.
Hätte man nicht mit einem Schäferhund, den man so ein bisschen verändert, irgendwie durchkommen können oder so?
Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht genau, wie sie es gemacht haben.
Oder so ein Wolfshund oder so, da gibt es auch welche, die fast genauso aussehen.
Ja, ich meine auch, wahrscheinlich hätte es weniger gestört, wenn man einen Hund genommen hätte, der sehr wie ein Wolf aussieht, aber dann, dass man sieht, es ist ein richtiges ein Tier, ja. Es ist gar nicht Computer. Hätte einen wahrscheinlich weniger rausgebracht, ja, kann sein. Kleidung. Kleidung und Sprache sind so zwei Sachen, die mich gestört haben ein bisschen. Das war mir zu modern. Also die tragen Kleidung mit, ja, natürlich, die ist alles Leder und so, ja. Leder und Fell.
Mhm.
Aber die haben halt Kapuzen, die heute auch an einem Anorak dran sind, ja. Also, wo ich mir sage, so, das ist einfach nicht wahrscheinlich, dass vor 20.000 Jahren die Mode schon so genauso war wie jetzt. Natürlich, das sind keine Nähte, die eine Nähmaschine genäht hat. Logisch, aber vom Schnitt her, ja, das ist halt, das ist nicht mal 90er, sondern das ist halt, ja, dieses Jahrzehnt. Und ich dachte so, nee, also schafft ihr es nicht, da eure Kostümbildner da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht aktuelle Mode, die halt aus Leder ist, sondern macht halt irgendwas anderes, ja? Also
sie hätten sich ausdenken können, es war ja keine Bilder, es gibt
gar nicht. Da gibt's doch Beispiele. Ja, genau, wenn sie sich einfach ein Fell um die Schultern gehängt hätten oder was sie vorne zusammengebunden hätten, ja, wäre wahrscheinlich, ja, oder wäre sicher auch nicht akkurat gewesen, aber hätte halt nicht nach der heutigen Mode ausgesehen. Also
ja, das stimmt. Ich habe gerade so ein paar Bilder in der IMDb geguckt, so die Schulternaht oben und die oben auf der Schulter und dann im Übergang zum Arm, genau so wird heute eine Jacke genäht.
Genau.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann dieses Fell am Rand der Kapuze, was ja vor zwei Jahren massiv
ganz
modern
schlimm,
war.
Ganz
oh ja. Ja, ich meine, natürlich haben die Tierfelle benutzt, aber am Rand der Kapuze, zufällig nur am Rand. Und genau.
Ja, genau. So, warum macht ihr sowas? Und was Sprache angeht, auch ähnlich, wo ich allerdings sogar noch ein Zugeständnis machen kann, sagen kann, ja, okay, wir wissen nichts über die Sprache von damals. Wir wissen gar nicht, wie detailreich die gesprochen haben und so, was ich auch extrem spannend finde. Ja?
Die Schuhsohlen von seinem Schuh haben Profil. Und zwar eins, was vorne und hinten unterschiedlich ist. In der Mitte ist es so ein Blockprofil und vorne sind es Streifen.
Okay,
hochgradig wahrscheinlich, oder? Dass da jemand sagt so, oh, wir machen hier mal so ein Profil und es muss vorne auf Eis grippen und hinten auf Waldboden. Sorry,
darf ich Pause genau. Wir wissen ja nichts, so gut wie nichts über diese Zeit. Gell? Das ist ja vorgeschichtlich. Und zwar so weit vorgeschichtlich, dass wir wissen ja wirklich, wir haben da ein paar Höhlenmalereien, gell? Viel mehr haben wir aus der Zeit nicht, wenn überhaupt.
Und wann ist Ötzi?
Viel später, oder?
Okay. Ja, ich weiß es
nicht. 8000 Jahre oder sowas, oder? Kann es sein?
Ja, Ötzi ist, glaube ich, auf dem Neolithikum, gell? Also das ist schon, das ist ja hier noch vor der, das ist ja noch Jäger und Sammler, gell? Also vor der neolithischen Revolution. Oder im Endeffekt ist es ja wenn man so will, ein Vorwegnehmen, ein Beginn der neolithischen Revolution mit Domestikation von Tieren. Aber ich glaube, der Ötzi ist aus dem Neolithikum.
5300 Jahre alt.
Ah, okay, das ist sogar tief aus dem Neolithikum, ja. Obwohl er natürlich von seiner Lebensweise auch sowas Jäger-Sammler-mäßiges hat, aber der kommt natürlich aus einer Welt, die schon eine ganz, ganz andere war, ja, das ist ja, die neolithische Revolution ist ja im Endeffekt, finde ich, die ganz große Revolution der Menschheitsgeschichte. Ja? Also es gibt ja praktisch keine größere. Es gibt nichts, was die Menschheit mehr beeinflusst und verändert hat, als die Entscheidung, sesshaft zu werden und Gräser und Tiere zu domestizieren. Ja?
Jetzt nichts unterschätzt mir mal verändert. Das Internet, ja.
Klar. Da reden wir mal in 9000 Jahren nochmal drüber, gell?
Machen wir. Ihr verabredet, ihr habt es hier gehört. Machen wir.
Vielleicht kann uns in 9000 Jahren noch jemand hören. Das wäre erstaunlich.
Ja, genau. Aber was wir eben gar nicht wissen, ist, wie haben die Leute damals gesprochen? Und das, und über was haben sie gesprochen? Und wie tief haben sie gesprochen? Also wie, über was haben sie sich Gedanken gemacht? Das ist natürlich extrem spannend. Das wissen wir auch. Ja gut, über das Neolithikum wissen wir da mehr. Aber wir wissen nicht, zu welcher kognitiven Leistung waren die in der Lage. Ne? Vielleicht haben die ganz viel noch gar nicht entdeckt. Oder ist so, ja, haben sie nicht. Hätten aber, ja, wie wäre das, wenn man jemanden von damals in unsere heutige Welt holen würde? Ja, mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich sich nicht zurechtfinden würde, weil alles neu für ihn wäre. Aber auf welchem Niveau wäre der? Ja, könnte man den mit der entsprechenden Entwicklung, frühkindlichen Entwicklung von mir aus auch irgendwie eine Hochschulbildung angedeihen lassen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja? Mhm. Oder sind die, waren die noch nicht so weit? Ich habe keine Ahnung. So richtig weiß es natürlich niemand. Gell? Natürlich kann man sich von damals irgendwelche Schädel und so anschauen, Größe und sowas. Das ist aber, ja, so richtig sieht man den Leuten dann eben doch nicht in den Kopf. Gell?
Ja, und so ein Schädel von so einem Elefanten ist auch größer, aber ich habe den noch keine höhere Mathematik machen sehen.
Ja. Weiß man nicht, aber der Film spekuliert da insofern, dass er den Menschen, die Menschen zwar so ein bisschen in einer gewissen Art von Ethno-Kitsch ihnen schon etwas in den Mund legt, was so ein bisschen altertümlich wirkt, oder natürlich voraltertümlich, klar, prähistorisch wirkt, aber eigentlich reden die Modernen, ja, also zum Thema Leben nach dem Tod, Orientierung im Gelände, Lebensstruktur, Familienstruktur, Lebensablauf, ja, das ist, die sprechen da modern, also nicht nur, dass sie, klar, das müssen sie, damit man den Film besser schauen kann, sprechen sie unsere Art von Grammatik, klar, das ist natürlich, ist natürlich Quark, ja, die haben natürlich weder Englisch noch Deutsch geredet, ist ja aber egal, ist ja geschenkt, aber über was die sich Gedanken machen, das ist, kann sein, dass sie das haben, aber vielleicht ist es auch einfach zu stark unsere Zeit rein projiziert. Das war mir, also es war mir ein bisschen zu modern alles.
Ach so, dass da quasi schon die Gedanken, die sich von uns aus gesehen altertümliche Denker wie ein Aristoteles oder Platon oder so gemacht haben, dass die Sachen quasi schon verhandelt sind. Und ja, die kommen aber aus einer Sicht erst in 16.000 Jahren.
Genau, bis dahingehend, dass halt der Film heißt ja Alpha, das bezieht sich auf den Alpha-Wolf und es erzählt halt, der Vater dem Sohn erklärt ihm das Prinzip des Alpha-Wolfs. Ja, was ja eine Theorie ist, ich weiß nicht, wie alt die ist, vielleicht 100 Jahre oder so.
Ja.
Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht alt, ja. Und da haben die sich garantiert keine Gedanken drüber gemacht und haben auch sicher, also dass sie das Wort Alpha, klar, das ist aus einer Sprache, die es da noch ganz, ganz lange nicht gab, das ist klar, das ist aber geschenkt, ja, von mir aus, obwohl es auch albern ist. Aber dass sie überhaupt diesen Umstand, diese Thematik vom Alpha-Wolf, ja, also von dieser, wie funktioniert so eine Wolfsgruppe, also, sorry, das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen, dass sie sich über sowas Gedanken machen und dass die das thematisieren, zu einer Zeit, wo sie sich noch keine Gedanken über Ackerbau gemacht haben und über Domestikation von Wölfen, aber sich schon über die Struktur in der Wolfsfamilie Gedanken machen. Also
meinst du, das hätte helfen können, vielleicht für die Jagd oder so? Also jetzt nur mal so komplett hergesponnen. Also weiß ich nicht, zu wissen, was das Alpha-Tier ist, um das zu isolieren oder wegzulocken oder sonst irgendwas, um dann in der Jagd erfolgreicher zu sein. Dass man, also weißt du, so da gibt es einen und der ist ein bisschen größer, ein bisschen stärker und der ist irgendwie der Chef, so wie wir in unserem Stamm vielleicht auch einen Chef haben.
Ja, das, wenn da wir hätte den ich wegschicken. Ja, hätte ich mit gekonnt, ja, wenn sie sagen, okay, das ist der Anführer von denen, der ist der Wichtigste, den müssen wir platt machen oder so. Aber da wurde so über die Alpha-Thematik, gell? Also so, dass du zum Alpha-Wolf wirst, indem du so, was du dann machen musst,
so,
um das zu werden.
So.
So, ja. Also,
okay,
ist ganz tief reingegangen.
Verstanden. Ja, nee, oh ja, das ist ja Unsinn.
Nee. Genau, ist richtig unsinnig tief reingegangen. Also, wo ich dachte so, nee, Leute, jetzt, warum? Ist doch überhaupt nicht nötig, nur damit ihr einen Titel für euren Film habt?
Ja, es sind ja quasi aktuelle, naja, in Anführungszeichen, also aus deren Sicht aktuelle Forschung.
Mich lassen diese Klamotten immer noch nicht los. Er hat einen gestrickten
schlimm,
Schal um.
Ja, ja,
einen gestrickten
schlimm.
Schal um. Ich habe mal gerade geguckt. Nee, das sieht gestrickt aus. Das sieht genauso aus, wie was meine Frau neulich angefertigt hat.
Okay.
Und ich habe gerade mal geguckt, ich zitiere die Wikipedia, weder aus dem altorientalischen noch aus dem antiken Hochkulturen sind echte Gestricke enthalten. Auch indirekt weist nichts darauf hin, dass das Stricken in dieser Zeit bereits bekannt gewesen sein könnte. Also da sind wir nochmal 10.000 Jahre,
ja,
15.000, 20.000 Jahre auf.
Ich meine, er war gewebt, aber auch der Webstuhl ist noch ganz, ganz lange nicht erfunden. Also, nee. Also das hat mich rausgebracht, muss ich sagen. Aber am Ende hat er mich doch berührt. Also es ist schon, es ist halt eine so eine Road-Movie, Freundschaftsgeschichte. Ja, ist berührend und schön. Es ist uns wenig Story, aber in schönen Bildern erzählt. Also es, wenn man über diese besprochenen Unzulänglichkeiten hinwegsehen kann, ist das schon, also ist schon eine Sehempfehlung eigentlich. Also
okay.
Kann man schon schauen.
Und wenn du den jetzt mit Der mit dem Wolf tanzt vergleichst?
Kann man doch gar nicht vergleichen. Nur, dass das Wolf mit drin vorkommt.
Zählt er da nicht auch ein Wolf? Ich weiß schon gar nicht mehr. Weißt du, wann ich den geschaut habe?
Ja, tut er. Hast du recht.
Den habe ich geschaut.
In den 90ern?
Ja, als ich in Sprachferien in England war und wir mit dem Schiff übergesetzt sind, da haben die in dem Kino auf dem Schiff haben die diesen Film gezeigt und da habe ich den gesehen. Das war 1992, ja. Sowas. Ja, du warst doch auch da zu der Zeit.
Ja, genau. Ich habe, es war so ein ähnliches Erlebnis. Ich habe in Frankreich, als ich dort auf Austausch war, habe ich Der einzige Zeuge mit Harrison Ford geschaut. Auf Französisch natürlich.
Oh.
Und da ist er doch bei den Amish. Und die Amish sprechen Deutsch. Das war super, weil ich da der Einzige war, der verstanden hat, was die Amish gesprochen haben. Das haben nämlich die Franzosen dann nicht verstanden.
Ach so. Ah.
Sehr gut. Ich würde gerade mal, bevor ihr zum nächsten Film abbiegt, noch eine Kapitelmarke dazwischen jagen wollen.
Warte, ich habe mich gerade so hingelegt, dass ich nichts machen kann. Okay, nächstes Kapitel, ja.
Hingelegt. Wir wollen das eigentlich musst du das fotografieren jetzt und bei Instagram posten.
Mach ich gleich.
Instagram ist nämlich auch jetzt mein Thema. Kennt ihr Dean Schneider?
Nee.
Siehst du, aber so der zähmt gut. Quasi Wölfe indirekt. Bei ihm sind es nicht, kennt ihr Steve Irwin?
Natürlich.
Kennt Steve Urkel?
Ja. Das ist auch gut. Das ist auch ziemlich gut. Stephen Robert Irwin, besser bekannt als The Crocodile Hunter Steve Irwin, war ja so ein selig. Typ, der in Gott hab ihn selig, der dann leider vom Stingray niedergemacht wurde. Und der war so in den 90ern oder ja, frühen 2000ern so eine.
Tausenden, ja.
Ja, australische Zookeeper TV Personality Typ. Der immer irgendwie mit Krokodilen, der immer sich auf Krokodile geworfen hat, um die einzufangen und dann die Kamera ranzuholen und zu sagen, oh, hier ist das Krokodil und wenn man ihm so den Mund zuhält, dann ist alles cool und so und jetzt muss ich nur, wenn ich versuche wieder aufzustehen, muss ich irgendwie versuchen, davon wegzukommen. Und jetzt gibt es sozusagen die Reinkarnation, wenn du so willst, von Steve Irwin, ist Dean Schneider. Ich persönlich und wahrscheinlich die meisten Leute, die ihn jetzt von unseren Hörern und Hörerinnen kennen, werden ihn von Instagram kennen. Da hat er geschmeidige 8,4 Millionen Follower. Der Typ ist eigentlich Schweizer und war da irgendwie mal Banker oder sowas und ist dann irgendwann nach Südafrika gegangen und hat einen Wildlife Sanctuary gegründet, wo irgendwie so protektoriertes Gelände, wo irgendwie Tiere, die irgendwie, keine Ahnung, aufgepäppelt werden müssen oder irgendwas, ich weiß nicht so genau, gehalten werden in wirklich groß, weiten Landschaften, dürfen die da leben und werden aber irgendwie gefüttert, wenn es drauf ankommt. Und im Wesentlichen sind es so Viecher wie Wölfe, nicht Quatsch, Wölfe, Löwen, Hyänen und ähnliches Getier. Und er ist so ein bisschen wie Siegfried und Roy, kommt da auch so in die Erinnerung, so er spielt halt mit denen. Er geht da rein und ist, er benimmt sich immer so, und er erklärt das auch in seinen Videos viel, er benimmt sich immer so, als ob er Teil dieser, wie heißt das bei Löwen, eine Familie, eine Rotte, nein, das ist Wildschweine. Wie heißt das denn? Also so eine Löwenherde, Rudel, Herde, Dingens, wissen schon.
Schnuffi,
Rudel könnte sein.
Schnuffis. Und da ist er Teil davon.
Schnuffis.
Und Familie. Er dann halt auch immer in den Videos.
Schule. Ach nee, das sind Delfine.
Das ist Rehe oder sowas, ne?
Nee, Delfine, oder?
Egal. Ja, kann auch sein. Genau, dann ist es ein Schwarm. Nennen wir es einen Löwenschwarm. Und
Löwenschwarm.
du hast gerade Fische ins.
Vielleicht ein Löwenschwarm.
Delfinfische meinst du?
Richtigen Delfinfische.
Wo sind wir?
Zurück zum Thema.
Okay, kannst du mich? Ich habe glaube ich, nicht aufgepasst. Vielleicht geht es anderen Hörern auch so.
Wie heißt die Kapitelmarke?
Worum geht's? Worüber reden wir jetzt gerade?
Es geht um ein. Christoph hat angefangen von einem Typen, der einen Löwen zähmt. Also habe ich jetzt einen Typen, der.
Ein Wolf?
Nee, nicht, Wolf.
Ein Wolf, ja, genau. Und ich habe jetzt einen Typen, der in echt mit Löwen spielt.
Aber wir waren doch noch bei Kevin Costner.
Ja, so ungefähr. Es sind jetzt halt nur Löwen in meiner Kapitelmarke.
Also Löwen nennt man natürlich Rudel, habe ich gerade gegoogelt.
Ja, siehst du mal. Löwen. Und es ist wirklich beeindruckend. Also der geht dann halt echt rein und spielt mit denen. Da kommt dann halt ein ausgewachsener männlicher Löwe, der da irgendwie der Heeresführer ist von denen, kommt auf ihn zugerannt in vollem Lauf, weil er sich freut, ihn zu sehen, und springt ihn an. Und er stellt sich dann halt schon so in der Erwartung, dass ihn jetzt so ein 120 Kilo Viech anspringen wird. Stellt er sich in so entsprechende Position, wo er sich versucht, mit seinem hinteren Fuß so ein bisschen im Gelände abzustützen, und dann springt ihn dieses Viech frontal an, weil es sich freut, ihn zu sehen. Und
Löwe hat aber mehr als 120, ja, egal.
Ja, keine Ahnung. Und dann kämpft er ein bisschen mit dem, so ein freundliches Kappeln, wie es Löwen auch untereinander machen, weil er halt sich versucht, so zu benehmen, als wäre er Teil dieser Gruppe und dem halt das zu geben, was der von ihm erwartet. Und dazu gehören dann auch so Sachen, da hat er einmal ein Video gemacht, Löwen lieben es wohl, sich gegenseitig so reaktionstestmäßig zu erschrecken und zu ärgern. Und dadurch springen sich mal von hinten an, wenn der andere es nicht erwartet oder so, und gucken mal, ob denen seine Reflexe noch funktionieren. Und dann macht er das halt bei diesem männlichen Riesenlöwen mit dieser riesigen Mähne, geht er halt hin und springt ihm von hinten auf den Rücken, während der da so schläft oder irgendwie am Wasserloch trinkt oder so. Und er kommt halt von hinten an und springt ihn an. Der kriegt natürlich einen mordsmäßigen Schreck und versucht ihm erstmal eine zu zimmern. Und er ahnt halt irgendwie, wie das geht und so. Und dann gibt's auch ein Video, wo er mal so zeigt, nachdem er so mal eine halbe Stunde bei den Löwen drin gewesen ist, wie er dann aussieht, und nimmt halt mal sein T-Shirt hoch. Und es passiert halt regelmäßig, dass die mal mit einer Kralle dann doch mal durchs T-Shirt durch und durch die oberen 6 Hautschichten. Und der sieht halt aus wie Bruce Willis am Ende vom ersten Stirb langsam, teilweise. Aber okay. Das ist halt so, das ist der Preis to pay. Und ich mein, es sind wirklich beeindruckende Videos.
Du hast ja auch mal eine Katze gehabt, Bob. Mit der kann man ja auch so kabbeln. Wo die dann auch so mit ihren Krallen auch so spielerisch, und die verletzen einen auch ein bisschen, ne? Häufig. Ja. Und wenn du jetzt das Gleiche eben vorstellst in halt 100-mal so groß, ist beängstigend.
Gut, meine Katze war auch ein Psychopath, aber auf YouTube gibt's noch Videos davon, wie sie dir eine reinzimmert, ne?
Die wurden mir neulich empfohlen.
Immer gut.
Ja. So,
ja gut.
Dean Schneider heißt der.
So heißt er. Und okay. Man sollte ihm auf Instagram folgen.
Ich hab jetzt nämlich gerade einen Instagram-Beitrag gemacht, wie ich mich zurückgelehnt habe, und habe ihn dabei verlinkt. Das heißt, ihr könnt es jetzt schon sehen, während die Sendung noch läuft. Wir sind gerade bei 58 Minuten, also wer das jetzt sieht, also über, ihr wisst schon.
Solche Typen sind natürlich, das ist ja alles andere als unkontrolliert, was er da macht, gell? Das ist ja, die wissen einfach unheimlich viel eben über so ein soziales Gefüge bei einer bestimmten Tierart. Oder vielleicht
Hyänen hat er da auch. Also Hyänen hat er da auch, und mit denen kuschelt er auch rum.
Super spannend. Und das ist wahnsinnig beeindruckend und halt unheimlich viel Fachwissen und eben nicht unkontrolliert, und auch das Risiko ist nicht so groß, wie es aussieht. Aber man muss schon sagen, zum Teil enden sie am Ende dann eben wie Steve Irwin, gell? Der war
ja
auch
nicht nur Steve Irwin, ja. Steve Irwin war so ein Typ, und dann eben auch, ich habe vorhin Siegfried Roy gesagt, und der eine Typ ist ja auch, sitzt im Rollstuhl, glaube ich, ne?
Ja,
Tiger.
Ja, der ist jetzt vor kurzem gestorben.
Der ist mittlerweile gestorben.
Ach, ja, siehst du mal, okay. Aber er saß dann im Rollstuhl wegen dieses Tiger-Angriffs.
Mhm. Ja, klar.
Von einem Tiger, den er irgendwie jahrzehntelang kannte und ja, genau.
Alles, klar. Die haben ja mit denen zusammen gewohnt quasi.
Ja, also ja, es ist den Gedanken, den Gedanken hatte ich bei Dean Schneider halt auch so, man will das ja nicht denken, aber irgendwie man sieht diese Videos und denkt sich, die Leute manchmal vor dir, die damit berühmt geworden sind, die sind teilweise übel geendet, aber
ja, passt der, also die wollen denen ja nichts Böses an der Stelle, aber ist halt dann doch irgendwie ein Tier drin, und
klar, aber das weiß der ja auch, also das ist ja.
Ja klar, er geht das Risiko ein, er verdient damit sein Geld, und ja, der wird wahrscheinlich eine andere Risikolebensversicherung haben als wir mit unseren Computerjobs. Oder der Christoph fährt noch raus in den Matsch, das ist schon gefährlicher. Aber ja, am Ende ist es halt, war was anderes.
Ja,
das ja stimmt. Ich bin jetzt auf der anderen Seite ein bisschen froh, dass du doch nur einen Hühnerstall baust und kein Löwengehege, Christoph. obwohl die eine Nachbarin, die würde sich freuen, wenn da Löwen durch den Garten laufen. Ach übrigens, hier, das sind meine neuen Löwen. Sie brauchen sich nicht über den Hahn zu beschweren. Brauchst auch keine Angst haben vor dem Fuchs. Ist ein Abendessen.
Stimmt. Gute Idee eigentlich. Ja, so. Löwen nur, um die Hühner zu beschützen.
Ich habe noch einen Löwen, der beschützt die Hühner.
Genau. Vor 3 Tagen übrigens, gerade als der Regen angefangen hat, steht doch morgens, ich komme gerade, will gerade zum Frühstück runterkommen, steht dieser gottverdammte Reiher in meinem Teich. Ich befürchte jetzt kein einziger Fisch mehr
drin. Und erntet.
Ja, natürlich.
Ja.
Scheiß Vieh. Naja.
Lass den armen Reiher in Ruhe. Leben. Was Reiher so machen.
Lass uns ja, nach der Sendung nochmal sprechen. Meine Tante möchte vielleicht ein paar Goldfische loswerden. Also so hier Fische loswerden.
Ah. Ja, nehme ich immer. Die der Reiher jetzt gefressen hat, die habe ich ja auch geschenkt bekommen. Da stand ja, also irgendwie bei.
So viel. Lass uns nach der Sendung dann nochmal drüber quatschen.
Ja, sehr gut.
Über das
der Reiher hat sie auch geschenkt bekommen.
Ja, genau.
Ja, die hat jetzt ein Netz drüber, deswegen werden es halt nicht weniger. Sonst wäre der Reiher nämlich auch regelmäßig da. Ja, aber die genau. Hat da Fische drin, die sind vermutlich schon fast 30 Jahre alt.
Also ich fast zu schade, um sie meinem Reiher zu schenken. Aber,
ja. Die wirst du auch nicht kriegen, aber du kriegst halt den Nachwuchs davon.
Ah, okay.
Ja.
Vielleicht denkt sich der Reiher auch, nee, das ist total zäh, das Fleisch. Ich esse lieber die Jungen oder so. Will die gar nicht, die Alten. Weiß man nicht.
Das sind Riesenkois. Die sind 50 Zentimeter
ja, klar, lang oder so.
Also beeindruckend. Okay.
Ja, das Problem ist, unser Teich ist halt wieder extrem verdunstet.
Mhm.
Also das ist mittlerweile auch nur noch eine Pfütze im Endeffekt, eine flache Pfütze. Und ich dachte jetzt, okay, es fängt jetzt eher an zu regnen, da brauche ich ihn jetzt nicht irgendwie künstlich volllaufen lassen, der füllt sich jetzt von alleine wieder. Aber damit, dass der Reiher natürlich genau das jetzt noch nutzt, um die rauszufangen, habe ich nicht gerechnet. Naja.
Ach, so.
Ist wie es ist. Mist.
Und die Fische können nicht sprechen. Die lagen da so auf der Seite in dem flachen Wasser, weil sie aufrecht nicht mehr reingepasst
hätten. Ganz
so flach ist es nicht. Und haben immer gerufen, so der Reiher macht irgendwas.
Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben.
Genau.
Ja, also, nachdem jetzt auch deine Fische weg sind, Achtung, sprichst du jetzt über Away.
Oh. Oh.
Und ich schütte mir noch weiter Antika Formula ein, weil die restlichen Zutaten habe ich nicht mehr.
Ich hab auch einfach puren hier Katzenpissen, Dings, treu Revieres nachgefüllt. Also, Christoph, bist jetzt Onion.
Mehr Bier? Wieso
schütte
ich das nicht in Jigger, wenn ich einfach beliebige Menge nehme? Alles klar, weiter.
Es ist so diese Barkeeper-DNA, man kann nicht anders.
Ist halt ein Jigger da, dann schütt's halt rein.
Ja.
Wermut kann man pur trinken oder muss man mit Wasser verdünnen?
Nee, Eiswürfel macht sich gut, aber kann man pur trinken.
Ja, Eiswürfel habe ich noch drin. Ich trinke ja so schnell, dass die nicht übrig bleiben.
Das trinke ich regelmäßig mal so vorm Essen oder so und mal ein Wermütchen mit Eis.
Zum Kochen, gell? Ideal. Kann man auch noch einen Schluck in die Tomatensauce machen. So.
Eiswürfel kommen übrigens auch in dem Film vor.
Entschuldigung.
In der Serie, meine ich.
Zwei haben sich betrunken und der Christoph versucht, einen Film zu erzählen. Sorry. Du hast nur
also
noch
nicht einen
zwei
Film, sondern
vor dir.
Eine Serie. Drei habe ich noch vor mir. Also. Away. Away.
Es wird mir bei Netflix dauernd hingehalten. Was
ja, ist das? Ist auch fantastisch. Soll man schauen, um das mal schon vorwegzunehmen. Das ist eine Netflix-Serie mit Hilary Swank als Hauptdarstellerin, die sich in einer nahen Zukunft mit der ersten bemannten Mars-Mission befasst. Eine internationale Gruppe von Astronauten, Taikonauten, Kosmonauten fliegt erstmal zum Mond und von da dann zum Mars weiter. Und diese Serie, ich glaube 10 Folgen, behandelt eben diese gesamte Reise. Und mit den üblichen, üblich eigentlich nicht, also folgende Themen sind Thema. Einmal, wie ist das, wenn man so lang unterwegs ist und seine Familie verlassen muss, gell? Und zurücklassen muss. Am ist Anfang das, haben die da noch ganz.
Ist ja? Das eine One-Way-Mission oder?
Nee, um Gottes Willen. Das ist realistisch gemacht, gell? Oder okay. Eben, oder möglichst realistisch, ja?
Es gibt ja auch Überlegungen, Mars One-Way-Mission.
Ja.
Also aber, die bauen dann auf und so.
Ja, aber nicht von Amerikanern, oder?
Keine Ahnung.
Also keine realistischen, also keine NASA-Mission. Es ist eine NASA-Mission.
Okay.
So wie wir uns das auch vorstellen würden, wie das realistisch wäre, dass das wäre, ja? Also die eben gerade deswegen auch, dass sie erstmal zum Mond fliegen, dort auf einer Mondstation nochmal zwischentanken und von da eben dann losfliegen, dann mit einem Schiff oder mit einer Rakete im Endeffekt, die so Schwerkraftelemente hat, also solche, die Unterkünfte, die Mannschaftsunterkünfte werden so praktisch aus dem Schiff an so einem Arm rausgefahren und kreisen immer um das Schiff rum, um die Achse, um eben eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Haben wir natürlich alles schon mal gesehen, ja, also in Expanse zum Beispiel. Aber das sind ja auch tatsächlich die Überlegungen, wie macht man das,
wenn
man
so lang... 2001 im Weltall.
Ja, oder da, genau.
Also,
ja.
Ein bisschen früher.
Vor 20 Jahren. Natürlich.
Klar, das haben wir alles schon
in den 70ern.
Weil das ja auch sinnvoll ist, dass so wird man das dann halt auch wohl machen müssen, ja? Weil wenn man halt irgendwie 3 Monate zum Mars fliegt und halt die ganze Zeit Schwerelosigkeit gehabt hat, dann steigt man halt am Mars aus und kann halt nicht mehr laufen, ne? Ist halt blöd, deswegen ist es nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Schwerkraft auch unterwegs hat. Also deswegen wird man sich über sowas auch Gedanken machen müssen und machen. Und ja, dann, wie ist das, die Familie zurückzulassen? Wie ist das dann, dass man noch Kontakt zur Familie hat, der dann immer schwächer wird und immer loser wird, weil irgendwann kannst du halt nicht mehr FaceTime oder sowas machen, weil du halt zu weit weg bist, gell? Das geht halt dann nicht mehr.
Was ist denn die Laufzeit zum Mars von Signalen?
Ich glaube, so eine, irgendwas, 20 Minuten oder sowas. Also sagen die jedenfalls, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, sowas in dem Dreh.
Okay.
20 Minuten, eine Stunde oder sowas.
Zur Sonne sind es 8 Minuten oder sowas. Ne? Ja. Also das kann nicht so wahnsinnig weit sein.
Und die, stimmt, zu dem
dann kann es eigentlich nicht sein.
Churinenko waren es 28 Minuten. Das haben die noch bei dem Dings erzählt, als wir bei der ESA waren, bei der NASA, ESA waren.
Ja, die Leute schicken sich doch heutzutage hier auf der Erde schon WhatsApp-Sprachmessages hin und her mit, wo dann so asynchron drauf reagiert wird. Die sind alle vorbereitet dafür. Das
okay, also die sind unterwegs, wir quatschen doch zu viel rein, merke ich.
Genau, die sind unterwegs und die haben natürlich dann auch, klar kommen Probleme auf die zu, häufig Krankheiten, also so Krankheit spielt eine große Rolle in der Serie, sowohl auf der Erde, also die zurückgelassenen haben dann plötzlich Krankheiten, kommen ins Krankenhaus, haben schlimme Krankheiten und so. Wie ist das für einen, der gerade auf dem Mond sitzt und sich darauf vorbereitet, jetzt zum Mars zu fliegen, ja? Überlegt er jetzt, jetzt irgendwie mein Ehemann ist jetzt irgendwie, kommt jetzt ins Krankenhaus, hat einen Schlaganfall, muss ich jetzt zurück zur Erde oder fliege ich doch zum Mars, gell? Also, was macht das mit einem, sowas? Aber dann eben auch an Bord, ja, dann bricht eine ansteckende Krankheit aus und ja, oder sie haben so Krankheiten, die typisch sind fürs All. Und müssen halt damit dann fertig werden. Ist sehr spannend, sehr aufregend, sehr gut gemacht, sieht super aus. Ist auch sehr berührend. Also hab hart geweint. Ziemlich cool.
Okay.
Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Eine Sache, die so schon ein bisschen outdated ist. Wir wissen ja mittlerweile durch Corona relativ viel über Mundschutzversionen. Viel mehr, als wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr wussten. Oder also als die meisten wussten. Also die meisten hatten vor einem Jahr noch nichts von FFP2 und 3 gehört. Ich finde es ein bisschen lustig, die haben eben eine Krankheit, also eine ansteckende Krankheit an Bord, pfeifisches Drüsenfieber, was halt echt gefährlich ist, wenn du irgendwo zwischen der Erde und dem Mars bist. Und das wird auch thematisiert, dass die sich da auf keinen Fall anstecken wollen und dass da eben Quarantäne und so, ist natürlich total schwer, gell, wenn du auf so einer, in so einer Kapsel bist. Und die tragen halt einen Mundschutz und das ist aber halt nicht viel mehr als diese albernen Brallschilde, die man jetzt manchmal bei diesen Komplettidioten sieht, die so, also es ist nicht dieses Ding, was man ans Kinn hängt und wo man dann oben drüber spuckt im Endeffekt, aber es ist halt so ein transparentes Schildvisier vor dem Gesicht, was an der Seite nicht mal anliegt, gell? Also sie, so Aerosol geht lustig überall hin. Und man sagt, okay, wenn ihr Corona wenn ihr schon Corona erlebt hättet, hättet ihr das garantiert anders dargestellt, weil es echt schlecht ist, es so darzustellen. Und das weiß halt jetzt jeder oder 80% wissen halt das.
Bis auf die Deppen.
Bis auf die Deppen. Das ist halt totaler Mist, ist das so zu machen. Und dass halt diese Hoch-Science-Nerds, NASA-Spezialisten das so machen, sehr unwahrscheinlich.
Tja. Aber gut, das konnten sie nicht kommen sehen.
Nee, das konnten sie nicht kommen sehen.
Das Bill Gates hat das kommen sehen, aber sonst die halt nicht.
Hat's halt initiiert, ja.
Das hast du jetzt gesagt. Okay.
Das war der Hildmann in mir.
Bitte nicht, dass ein Hildmann in dir ist.
Es wird ja immer besser hier. Was passiert denn hier?
Ich habe meinen Kollegen übrigens gar nicht gefragt, ob das IPA auch vegan ist. Oh, das hätte ich vielleicht tun sollen. Also der Hildmann in mir hätte.
Ach so, der Hildmann
in dir. Der Hildmann in mir hätte das tun sollen.
Oh ja. Aber wenn es nach Reinheitsgebot gebraut ist?
Ja, wahrscheinlich ist es vegan.
Oh, da kann man da.
Also,
okay. Da habe ich neulich Veganer mitgetreut, als ich ihnen von den Hefetierchen erzählt habe.
Gut.
Oder es waren Vegetarier, glaube ich, auch so. Ja, aber wie ist es mit Brot? So, ja, Brot ist auch hier Mehl und, ja, aber Hefe, die Hefetierchen, das kann es ja wohl, auch wenn man die nicht sehen kann, so.
Oh, wie gemein.
Ach so, ja. Nee, ist ein Pilz.
Oh, Mist.
Oh, ja, blöd. Ach ja.
Wie gemein. Die Hefetierchen. Ja, was wollt ihr noch wissen zu Away?
Wie viele Folgen, wie lang und endet das auf einem fiesen Spoiler und wird dann am Ende nicht fortgesetzt und dann sitzt.
Oh ja, genau.
Also, klassische Netflix-Länge, 10 Folgen, 45 Minuten. Es endet nicht auf einen Spoiler, aber es endet so.
Ja.
Ach, ich habe verstanden, was du meinst. Es endet nicht auf einen Cliffhanger, aber es endet schon so, dass ich sofort danach, also man hat so Lust weiterzuschauen. Also, ich habe sofort zu Theresa gesagt, ja, ich will jetzt weiterschauen. Ja, es ist so.
Okay, cool.
Nee, ist schon abgeschlossen. Ja, also um das zu spoilern, sie fliegen halt bis zum Mars. Ja, das ist die Story von der ersten Staffel. Sie fliegen bis zum Mars. Und sie gehen auch nicht drauf. Ja, also die landen auch auf dem Mars. Aber man will jetzt natürlich sehen, so, okay, wie ist jetzt aber das Leben auf dem Mars? Wie leben die dann? Also das ist irgendwie so geplant, dass die dann, ich glaube, ein Jahr oder sogar länger noch auf dem Mars bleiben. Entschuldigung, und dann wieder zurückfliegen. Und da ist natürlich klar Raum für mal mindestens noch 2 Staffeln, ja? Die auch hoffentlich kommen, aber es ist schon so, man kann das schon auch abgeschlossen sehen, ja. Also es ist schon ein runder Abschluss, dass man sagt, okay, die sind angekommen, es ist gut gegangen, ja, passt. Ja? Aber eigentlich will man weiterschauen. Also man hat okay, richtig Lust.
Und dann kriegen sich die Erdlinge mit den Beltern in auf dem Primplaneten genau. In die Haare. Spielt Bo Burnham Dingsbums mit?
Stimmt. War das hier, wo der mitspielt? Ach nee, das war die andere Serie. Oder wo spielt
der? Egal.
Habe ich nachher noch eine, wo der mitspielt, oder?
Ja, ich glaube.
Wo war das denn? Nee, spielt nächste Woche mit.
Nächste Woche, ja, richtig. Nächste Woche war es.
Nächste Woche bei
der
Lederserie. Aus London.
Ja, genau.
Ich habe noch eine Frage. Hast du die Mail von der ESA gekriegt?
Ja, natürlich. Ich bin schon angemeldet.
Ja, ich noch nicht. Die ESA hat nämlich, oder kann man sich da noch anmelden, wenn man nicht dabei war?
Keine Ahnung.
Also für die, die es interessiert, es gibt, wir haben ja schon mal das ein oder andere Mal über diese Sentinel-Missionen, Erdbeobachtungsmissionen gesprochen, wo Christoph und ich und wir auch schon zusammen bei der ESA in Darmstadt zu Besuch war, und jetzt mit Social Distancing geht sowas natürlich nicht. Also solche Events wollen sie einfach nicht machen, was natürlich total verständlich ist, wenn es da irgendwie das halbe Team wegrafft und sei es nur in einer normalen Quarantäne, ist halt schon blöd, wenn du da irgendwie Satelliten steuern musst. Deswegen haben die für den Start von Sentinel 6 ist das, gell?
Ja. Einer von den Sechsern, ja.
Jetzt ein virtuelles Event aufgerufen, das ist Mitte November erst, irgendwie 10. oder 11., gell, sowas.
11., ja.
Dann, wenn Fasching nicht anfängt dieses Jahr. Ach, wie schön. Und, Entschuldigung. Und, ja, da kann man sich anmelden und dann irgendwie virtuell mit den anderen zusammen an dem Launch-Event teilnehmen, was ich auch total cool finde. Ja, wollte ich jetzt nur noch mal schnell sicherstellen, dass du das auch gekriegt hast.
Na klar.
Ja, du warst doch da auch mal angemeldet, oder?
Ich habe mich mal angemeldet, aber ich bin nicht genommen worden, ja.
Okay, dann musst du mal gucken, ob du vielleicht auch von denen eine Mail gekriegt hast. Je nach, also weiß nicht, wie sehr sie das verteilen. Vielleicht finden wir auf deren Seite irgendwie was, dass man da mitmachen kann.
Ich habe tatsächlich die Mail in dem Moment bekommen, wo wir gerade mit Away fertig waren. Das, also noch keine 10 Minuten war die Serie durchgeschaut, da habe ich diese Mail bekommen. Also passender hätte sie nicht kommen können.
Okay. Ich habe mich irgendwie für ein paar ESA-Newsletter eingeschrieben, und es kam mal wieder irgendwie so ein Flut von denen, die schicken die irgendwie immer im Berg los. Und da war diese Mail dabei, deswegen, ich hätte die übersehen, wenn ich in der, weiß ich nicht, Facebook-Gruppe und auf Twitter und überall alle losgegangen wären, so, wow, habt ihr schon eure Mail gekriegt? Habt ihr eure Mail gekriegt? Habt ihr euch angemeldet? Es geht los, es geht los, es geht los. Das ist schon, also diese Begeisterung für Raumfahrt unter den Sentinels oder Earth Groupies oder wie die ganzen Missionen alle hießen, ist geil. Also es ist so cool. Ich freue mich auch schon wieder dabei zu sein. Ich weiß noch gar nicht, wann der startet. Also Datum schon, aber nicht Uhrzeit, ob das wieder so eine
das weiß ich auch nicht. Ich
glaub, Ultra-Nachtschicht wird.
Ja, es wird nachts.
Ja, es ist ein Start mit einer Falcon, oder?
Ja, geil.
Von SpaceX. Das ist cool.
Ja. Ach. Das ist richtig cool.
Da sieht man vor allen Dingen viel mehr. Die haben ja noch viel mehr Video. Das ist echt geil. Okay. Entschuldigung, darüber wollte ich gar nicht reden. Du hast Cursed geschaut. Was ist das?
Sag mal, habt ihr nichts geschaut?
Ich habe Fußballmanager gespielt. Ich habe ja letzte Woche davon gesprochen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr es noch nicht installiert habt, lasst es. Es ist ein brutaler Zeitfresser. Es ist so umfangreich. Man kann irgendwie jedes kleinste Ding runtermanagen und hier noch gucken und dann die verkaufen und den Spieler noch einkaufen und das und die Aufstellung so machen, dann schiebst du den noch rein, der ist ein bisschen erschöpft, vielleicht gönnst du dem mal eine Woche Pause und dann empfiehlt er dir noch das und dann. Total geil, aber wuhu, was ein Zeitfresser. Ich habe gestern kurz reingeguckt und war dann um eins im Bett. Ja. Deswegen hoffe ich, dass die Sendung heute nicht so lang geht. Aber es ist ja ganz gut, dass ich immer Sonderthemen einwerfe in die Mitte. Cursed.
Ja. Also ich habe Cursed nicht geguckt, weil ich habe das Titelbild, nachdem du es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, habe ich auf IMDb das angeguckt. Da habe ich diese Frau auf dem Cover gesehen und da war ich eigentlich schon desinteressiert.
Wieso hat... Wälzt die sich im Matsch,
ach,
oder?
Die hat da so ein Schwert in der Hand und dann guckt sie so ein bisschen wie aus so einer Teenie-Vorabendserie und dann war ich abgetan.
Ja, damit triffst du schon ein Problem dieser Serie.
Ach, siehst du, meine Intuition ist da gar nicht so übel, oder wie?
Nee, vollkommen richtig. Also Cursed mit irgendeinem Untertitel, den ich vergessen habe, irgendwie die Verstoßene oder die
Auserwählte.
Oder die Auserwählte, ja, von mir aus. Also, ist im Endeffekt ein Artus-Prolog, also Artus-Sage, und spielt in einem, zeitlich, finde ich, schwierig verorteten Großbritannien, oder britische Inseln, oder wie auch immer sie damals gehießen haben, hießen sie ja nicht, mit Figuren, die man zum Teil aus der Artus-Sage kennt, ja. Also Merlin und Arthur zum Beispiel, und Morgana und noch ein paar andere, Gawain. Und zur Grundstory, also es gibt ein Schwert der Macht, also im Endeffekt Excalibur, es wird zwar nie so genannt, aber im Endeffekt ist es Excalibur. Und das ist hier viel mehr als in der Artus-Sage so, oder als üblicherweise in Artus-Sage, ist das ein Zauberschwert, was übernatürliche Macht hat. Überhaupt sind übernatürliche Mächte ein großes Thema. Und wer dieses Schwert hat, der ist im Endeffekt der ist der König, ja. Gut, das ist ja bei der Artus-Sage ähnlich, aber bei der Artus-Sage ist es ja eher ein Symbol, gell? Also wer dieses Schwert hat, der trägt dieses Symbol und ist eben König. Und hier wird dieses Schwert getragen von dieser jungen Frau, Nimue. Und die kommt aus einem Volk oder einer Spezies, muss man eigentlich sagen, die sich die Fae nennen. Und die eine der Parteien sind, die so um die Macht ringen oder um die Vernichtung ringen oder nicht, ja. Die Fae, das sind im Endeffekt so, ja, Feen sind es nicht, sondern es sind so irgendwelche halbmythologischen Fantasy-Wesen, die irgendwie mit der Erde im Einklang sind und denen irgendwelche Hörner aus dem Kopf wachsen und oder die irgendwelche Schuppen am Körper haben oder keine Ahnung, die haben auch so mit Erdmagie und sowas, ja, die können die Verborgenen rufen, die ihnen dann helfen, ja, die dann ihre Feinde mit Wurzeln einschlingen, bla 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 bla, Fantasy-Quatsch, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Sehr albern. So, und aus diesem Volk stammt auch sie. Und sie umgibt sich oder sie wird umgeben von so Getreuen. Arthur ist zum Beispiel einer davon und auch Morgana ist eine davon, die auch hier die Schwester von Arthur ist, was ja auch in der Artus-Sage ist. Dann Gawain ist auch, gehört auch dazu, ist auch ein Fae, der hier synonym der grüne Ritter ist. Was lustig ist, weil in der Artus-Sage eine der wichtigsten Geschichten oder Erzählungen oder Lieder in der Artus-Sage ist der Kampf von Gawain gegen den grünen Ritter. Ja, also da wurden zwei Kontrahenten wurden zu einer Figur zusammengematscht, aber das ist eh in Cursed, sodass das vieles nicht so genau genommen wird. Da wird einfach einmal groß die Soße umgerührt.
Ist wahrscheinlich nur inspired by und fertig.
Ja, ja, genau. Und die großen Parteien sind eben einmal die Fae, dann die Kirche in Form von den roten Mönchen, zum Teil auch der Vatikan, der ist dann noch, steht dann noch so ein bisschen im Hintergrund, aber die roten Mönche, das sind so eben so extrem fanatische Mönche, also Kriegermönche, die nur ein Ziel haben, die Fae auszurotten, ja, am besten alle auf dem
Scheiterhaufen. Schön mit Tonsuren, ich sehe das gerade in der IMDb.
Oder am Kreuz, ja, ja, genau, muss ja sein, ja, also krasse Schwertkämpfer und die haben einen Schwertkämpfer unter sich, der als einziger keine rote Kutte trägt, das ist der weinende Mönch, der ein wirklich absurd übertriebener Antagonist ist, ja, also krasser Schwertkämpfer. Ich muss sagen, seine Schwertkampf-Moves sind schon ziemlich cool. Ich finde ihn eigentlich auch ziemlich cool, aber er ist halt so übertrieben, weil er eben auch, der hat solche wie so Muttermale im Gesicht, die halt aussehen, als würde er gerade irgendwie weinen. Also so braune Striemen, die aus seinen Augen kommen. Ja, er sieht halt weinend aus die ganze Zeit. Obwohl er natürlich nie weint. Und eben der ruchloseste unter ihnen ist. Völlig übertrieben, aber ich muss sagen, ist sogar eine der spannenderen Figuren. Merlin, finde ich, ist ganz deutlich darauf angelegt, auch eine spannende Figur zu sein. Ich finde ihn aber so übertrieben. Geht vielleicht mir auch so, weil es dieser Schauspieler ist. Das ist einer von diesen Skashgård-Sippe.
Brüdern,
und zwar
Söhnen.
Brüder, kann sein, ja, Söhne von Stellan wahrscheinlich, ja. Der auch in Vikings mitgespielt hat und da auch diesen Floki gespielt hat, der auch mir da auch schon nicht runterging, weil er überzeichnet ist, auch da schon überzeichnet ist. Und jetzt in ganz, ganz ähnlicher Weise überzeichnet. Also man muss annehmen, dass es vielleicht sein, ja, dass er das halt ist, gell? Dann der König natürlich, Uth, wie heißt er? Nicht Uthred, das jetzt verwechsel ich es mit Last Kingdom, Uther. Uther Pendragon, den gibt's auch in der Artus-Sage. Und dann, lustigerweise, die Wikinger. Sehr gut. Wikinger müssen ja auch, ja, wenn's Kampf um England im Mittelalter, müssen ja Wikinger immer mit dabei sein.
Die fahren ja immer mal vorbei.
Ja, genau. Problematisch ist nur, die Wikinger waren halt so im 9., 10. Jahrhundert, ja, und Artus und auch Uther Pendragon waren halt so 5., 6. Jahrhundert, ja, also
das waren die frühen Wikinger. So, also.
Ja, genau.
Die haben dann mal eine Probefahrt so gemacht.
Das waren die Wikinger, als sie noch cool waren und in kleinen finnischen Clubs gespielt
haben. Ja, genau. Oh, finnischen Club, ja, ja. Monster.
Ja. Ja, also es ist halt so, wo man das Gefühl hat, ja, okay, so inspired by, aber so ganz genau haben sie den Wikipedia-Eintrag dann doch nicht gelesen, ne? Und ja, und dann, ja, und wie der Bob schon angekündigt hat, ja, die Coming of Age ist natürlich auch ein Thema, gell, weil die Hauptdarstellerin ist halt so ein Teenager.
Das habe ich alles nur aus dem Cover gelesen, ich bin ein bisschen beeindruckt von mir.
Und hat halt auch so Teenager-Probleme und bandelt dann so ein bisschen mit Arthur an, ja, und zum Teil ist es wirklich echt so fremdschämpeinlich, wie die sich miteinander unterhalten, wo ich mir eigentlich so, ey Leute, so Teenager- Unbundle-Geschichte, das will ich nicht mehr sehen. Ja, da bin ich echt zu alt für. Das ist mir wirklich zu peinlich. Und es ist halt nicht süß gemacht oder irgendwie gut gemacht, sondern es ist halt, oh, es ist richtig furchtbar.
Was mich jetzt dabei nur verwirrt, ist die Tatsache, dass ich hier lese, Creator Frank Miller. Und das, also wie passt das zusammen?
Frank Miller, war das jetzt nochmal? 300?
Was hat er gemacht?
Ja, 300, Batman, Sin City, Punisher.
War das
wirklich der Frank Miller? Oder?
Der also, Frank Miller.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein Sammelbegriff ist.
Hieß der nicht mit Vornamen anders?
Nein. Also ich bin mir da sehr sicher, ich habe hier gerade durch die IMDb geklickt.
Ach du Scheiße.
Ja, so schlimm. diese ganzen düsteren Graphic Novels.
Na ja, gut, 300 ist ja auch nur inspired by History, gell? Also.
Ja gut, aber es ist Sin City, Punisher, Batman, Dark Knight, Wolverine hat er Graphic Novels gemacht.
Okay, also das,
all diese Dinge, das ist ja, ja.
Das erklärt mir wenigstens, warum er zum Teil so brutal ist. Also mich hat es nicht gestört, aber es passt nicht so richtig dazu, weil es zum Teil eben so, wie gesagt, so teeniehaft ist, zum Teil unglaublich langweiliges, ödes Gelaber, was ich auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt habe, weil man es nicht erträgt, wie langweilig es ist. Also wenn sie mit Merlin redet, gefühlte Stunden lang, also es ist so öde. Und dann eben so wirklich explizite Gewalt, also so, wenn die roten Mönche da die Fae umbringen, das ist schon ziemlich derb. Okay, aber das verstehe ich nicht, wenn es von Miller ist. Ja, also dann schon. Also
er ist
aber
hier, den Rest verstehe ich nicht. Er ist als Creator gelistet, was auch immer das bedeutet. Ja, also wahrscheinlich irgendeine Grundidee, bla.
Nee. Was ich sagen muss, was doch, wo er mich dann doch ein bisschen versöhnt hat, war so ab der späte 7., dann 8. Folge. Also im Endeffekt erst so im letzten Drittel der Serie. Dann nimmt er dann doch ein bisschen Fahrt auf und wird nicht mehr ganz so viel gelabert und kommen dann auch ein paar Twists in den Figurenentwicklungen, die ganz nett sind, also gerade auch ganz am Ende dann. Ich meine, das ist das zeichnet sich ja die ganze Zeit ab, das ist ja im Endeffekt ein Prolog zu dem, eben wie Arthur dann zum König wird. Und wir kennen ja so wenigstens vom Hörensagen kennen wir viele Figuren aus der Artus-Sage. Und da fragt man sich dann natürlich schon immer so, wo ist denn hier der und der und wer könnte denn Lancelot sein und so, oder wer könnte das werden oder so, oder wenn man dann so einen Namen hat, Gawain, Moment, Gawain war doch auch einer von denen, so, und das ist so, ja, da sammelt sich dann lang, genau, da sammelt sich dann langsam eben diese ganze Tafelrunde und das ist so ganz nett gemacht zum Teil eben, weil manche eben auch wirklich überraschend auftauchen. Also gegen Ende kriegt er was, ja. Also die letzten zwei Folgen fand ich okay. Aber das insgesamt ist es halt eine wilde Mischung aus allem Möglichen. Und zwar sowohl was die Zeit und die Sagen angeht, als auch was so dieses Fantasy-mäßige angeht, als auch dieses, will es jetzt ein Coming of Age sein oder will es eine Schlamm- und Leder-Serie sein oder ich habe es nicht ganz verstanden, was das soll. Also, und diese überzeichnenden Figuren. Nee, also vielleicht bin ich ja zu alt für. Das kann sein. Vielleicht ist das eher für Mit-20-Jährige. Keine Ahnung.
Mich hast du jedenfalls nicht damit erwischt. Aber ich bin ja auf dem besten Weg zu mit 40, deswegen. Easy, ja, genau. Drüber, locker.
Du gehst auf die 50 zu. Sehen wir der Tatsache ins Auge.
Apropos 50. In Folge 551
Das lang her.
Hat Bob mit Claudia auch unter anderem über Holddown gesprochen, was mich Wochen gekostet hat. Wollte ich jetzt nur
merken. Ich auch. Es ist immer noch auf meinem Telefon.
So ein Spiel fürs Handy, wo man, ich weiß schon gar nicht mehr, Bälle nach unten schießen muss. Irgendwas.
Man bohrt Löcher mit Bällen.
Ah, okay.
Und er hat aber auch über Disenchantment gesprochen und laut Textbeschreibung ist gefeiert. Christoph, du hast jetzt auch geschaut und sogar noch die zweite Staffel also auch mitgeschaut. Die hast du damals nicht geschaut, richtig?
Nee, die gab es ja damals noch nicht.
Ich habe es jetzt während der Sendung nicht geschafft, noch in die andere Sendung reinzuhören. Obwohl nee, ich eben schweigsam war.
Die zweite Staffel ist jetzt noch gar nicht so wahnsinnig alt und ich habe die durchaus noch auf meiner Liste, aber jetzt will ich erstmal von Christoph wissen, wie er das fand und dann auch, wie die zweite Staffel denn so ist.
Also Disenchantment passt natürlich jetzt super thematisch nach Cursed. Weil Disenchantment macht all das richtig, was Cursed falsch macht.
Kannst du mir in zwei Sätzen, ich habe Folge 551, die jetzt auch schon fast 100 Folgen her ist, nicht mehr ganz im Ohr.
Also was? Disenchantment ist von Matt Groening, der ja auch die Simpsons gemacht hat. Und
ach, Futurama. Das ist so ein Zeichentrickquatsch.
Genau, es
okay,
sieht genauso
Thema.
Aus wie...
Interessant.
Es ist so gut. Es sieht aus wie Futurama, nur halt nicht in der Zukunft, sondern halt in der Vergangenheit. Mhm. Sprich im Mittelalter, in einem Mittelalter so ungefähr wie bei Cursed auch, wo eben es auch so Fantasy-Elemente gibt, ja. Von sprechenden Schweinen über Elfen, über Greife und alles Mögliche, ja. Und Dämonen.
Und so eine kleine Höllenkatze.
Es ist so gut. Ein kleiner Dämon, der sie begleitet. Und genau, es handelt von einer Prinzessin, die sich nicht so richtig in ihr Prinzessinsein fügen will, sondern lieber einen saufen geht und sich prügeln. Und ihre besten Freunde sind ein Elf, der aus dem Elfenparadies verstoßen wurde, weil er keinen Bock hatte, sein Leben lang am Fließband zu stehen und Zuckerstangen anzumalen oder keine Ahnung, irgendwas mit Zuckerstangen zu machen, der eben auch einen größeren Horizont haben wollte, und ein Dämon, der aber aussieht wie eine Katze, aber also nicht so richtig aussieht wie eine Katze, aber alle halten ihn immer für eine Katze, also weil er eben so etwa die Größe hat wie eine Katze, aber ist schon deutlich so ein klassischer Dämon, Zeichentrick-Dämon. Und ja, dann
ist
so ein
halt
bisschen,
der König ist ein bisschen tump, aber er will immer, dass sie irgendwie so prinzessinnenhaft irgendwie so sein soll.
Der König das, ist schon so ein bisschen ist. Homer Simpson.
Das war doch auch eine Serie, die einmal so auf Netflix so ganz penetrant gepusht wurde, oder?
Ja, ja, als die neu war, war die sehr massiv, ja, auch mit Plakaten in der Stadt und so.
Ja,
vollkommen zu Recht. Also es ist grandioser Spaß, es ist unglaublich rund, finde ich, sowohl was die Stories angeht, es sind gute Geschichten, die erzählt werden, es ist eine auch eine Rahmenhandlung, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel. Ich finde es sogar in der zweiten Staffel fast noch, also die habe ich noch viel schneller durchgebinged als die erste. Und ja, auch Überraschungen und eben dieses Augenzwinkernde, was dieses Fantasy Genre angeht, ist halt fantastisch. Also es ist so lustig. Es ist schon nicht jugendfrei, klar, weil halt schon ganz schön Blut fließt, massiv Blut fließt. Aber es ist unglaublich lustig und geistreich. Also, sehr, sehr zu empfehlen. Das ist
alles, was man von Matt Groening erwartet, ne?
Ja, und
das freut mich, dass, ja, dass du die zweite noch besser findest als die erste, dann freue ich mich, ja, da jetzt einzusteigen. Auf jeden Fall.
Ich fand, dass es schon bei Futurama so war, dass es noch runder und noch mehr aus einem Guss war als bei Simpsons. Weil Simpsons sind ja, klar, alles ist in den Simpsons, und aber es ist eben irgendwie organisch entstanden, was eine Stärke ist, aber was schon auch irgendwo eine Schwäche ist, gell? Weil es eben nicht so ein Konzept hat. Und Futurama hat stärker ein Konzept gehabt, man kann das positiv anmerken, man kann das natürlich auch negativ anmerken, aber also das finde ich, hat auch einen Wert, und es ist jetzt bei Disenchantment noch stärker so. Also das ist hier mit einer Rahmenhandlung, ja, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, wie soll diese Staffel verlaufen und wie soll die enden und dann die nächste auch. Und das ist einfach super aus einem Guss. Das ist so rund, das ist einfach so gut gemacht. Also ich finde es wesentlich besser als die Simpsons.
Okay.
Unbedingt schauen.
Disenchantment. Große Empfehlung.
Wir kriegen den Stefan einfach nicht zu diesen Zeichentrickserien. Ich habe es mit South Park x-mal versucht, und jetzt kommst du hier mit Disenchantment. South Park ist wirklich großartig.
Disenchantment, vielleicht, ich glaube, da habe ich schon mal sogar die erste Folge halb geguckt. Also es ist schon. Es
ist einfach so lustig. Es macht so Spaß.
Ich gucke im Moment dreimal am Tag Minions. Also es ist irgendwie. Zeichentrick ist halt gut im Moment. Gute Animation.
Ah, es kommt sogar Futurama vor in der zweiten Staffel. Da ist irgend so eine. Was haben sie denn da? Ich weiß nicht, die zu irgendeinem Handwerker oder. Nee, ein Lieferservice, glaube ich, kommen sie. Wo eben das Gebäude genauso aussieht wie das von Futurama. Nur eben auf alt, und also ist so, wo dann auch einer drin ist, der so, wo man so, ah, okay, das ist die Figur. Super gut gemacht, toller Verweis.
Tja, sehr schön.
Ja, schauen.
Gut. Werde ich auf jeden Fall tun.
Was du vor allen Dingen jetzt tun wirst, Bob, ist über iOS 14 sprechen. Du hast dich da vorhin über 15.000 Sachen aufgeregt. Ach ja, mein Gott, ist halt wieder eine neue Version, die am Anfang nicht ganz top funktioniert, aber.
Ja, bisher ist es ja immer so, dass ich früher immer dann bei iOS 13 zum Beispiel, haben ja auch alle gemeckert, so alles kaputt, alles scheiße und so. Und damals ging es mir wie dir. Bei mir war das nicht kaputt. Und ich dachte so, ja, okay.
Ja, oder selbst das, was wir vorhin vor der Sendung schon besprochen haben, ist, dass wenn du mit der Uhr laufen oder Sport machen warst, dass sie dir dann keine GPS-Daten, beziehungsweise er zeigt dir dann keine Karte an, wenn du das auf deinem Handy anguckst.
Ja, nee, es ist halt normalerweise.
Weißt du, wie oft ich das mache?
Ich mache das täglich.
Einmal im Jahr? Ich weiß doch, wo ich war. Das muss ich ja nochmal nachgucken.
Darum geht's ja nicht. Ich tracke mit meiner Uhr oder mit meinem Handy, eins von beiden, tracke ich meine Radfahrten. So, jeden Tag. Wenn ich mit dem Fahrrad meine Tochter in die Kita fahre, dann läuft da entweder meine Armbanduhr oder mein Handy laufen da mit und tracken das. Und danach läuft das dann zu Strava und in meine Health-App rein, weil ich bin Fahrrad gefahren. Zum einen ist das mein Kilometerzähler, wie viele Kilometer hat dieses Fahrrad schon runter? Wie viele Kilometer fahre ich im Jahr Rad, wie viele Kilometer fahre ich pro Monat Rad, all diese Dinge, die will ich wissen, und die laufen da in diese Dinge rein. So, und wenn ich jetzt mit der Uhr eine Radfahrt tracke seit iOS 14 und WatchOS 7, dann lässt sich, also auf zum einen kriege ich in der, wenn ich es mit der Uhr tracke, der GPS-Track ist weg, es lässt sich nicht mehr exportieren, RunGap kann diese Dinge nicht mehr da rausholen, RunGap kann auch nichts mehr reinschreiben in diese Health-Datenbank. Es behauptet zwar, es hätte was geschrieben, es kommt da aber nie an, und rauslesen kann es auch nichts mehr. Dafür verbraucht die Health-App jeden Tag 28% meines Akkus, Und ein bisschen Recherche haben ergeben, dass ich da bei weitem nicht alleine bin. Also die Apple-Foren sind voll davon und auch im persönlichen Umfeld habe ich schon Leute gesprochen, die das gleiche Problem haben. Und das sind dann nur so die Anfänge. Dann das nächste ist dann zum Beispiel, der Apple TV hat ja auch ein Update bekommen. Wenn ich am Apple TV jetzt meinen AirPod-Kopfhörer über dieselben Weg, wie ich es immer mache. Du hältst die Home-Taste gedrückt, dann kommt dieses komische Seitenmenü reingefahren, dann gehst du auf Audio-Ziele da unten, das ist so der mittlere Button von den dreien, die da unten sind, klickst da drauf, dann zeigt er dir an, ja, hier direkt Lautsprecher oder halt deine Bluetooth-Kopfhörer. Klickst die Bluetooth-Kopfhörer, im Kopfhörer macht's blum, dieses komische Pairing-Geräusch.
Paarungsgeräusch.
Das Paarungsgeräusch. Dann hörst du danach aber keinen verfickten Ton. Es ist dann einfach tot. Es hat sich zwar gepaart, es behauptet jetzt auch, dass es zeigt auch den Akkustand von dem Kopfhörer an, aber du hörst nichts. Und du musst dann nochmal in die Einstellungs-App, musst in der Einstellungs-App unter Geräte, Bluetooth, den Kopfhörer finden, musst einmal sagen trennen und dann wieder verbinden. Dann machst du dasselbe blöde Blüm-Geräusch nochmal und dann geht's. Und das ist einfach original seit dem Update auf iOS, auf Watch OS, nee, was, wie heißt es denn da? TVOS ist ja auch irgendeine Versionsnummer, 14 Punkt irgendwas. Ich habe jetzt auch dieses 01 schon installiert, das hat auch nichts gerissen. Da sind dieselben Fehler immer noch da. Dafür stand in der Liste von Bugfixes, stand irgendwie drin, dass da irgendwelche Leute mit Apple Pay Probleme hatten. Die Probleme hatte ich wiederum nicht. Dass die da irgendwie mehrere Karten nicht auswählen konnten oder irgend so ein Scheiß. Aber es ist halt einfach wieder so unnötig Bluetooth-Pairing von Kopfhörern. Das hat einfach seit 10 Versionen problemlos funktioniert. Und jetzt haben sie es kaputt gemacht. Und dieses Tracking auf der Uhr, ja, Leute können jetzt Hände waschen tracken. Wunderbar. Mhm. Nur dafür kann ich so elementare Dinge wie GPS-Track mit der Fitness-Funktion, das geht jetzt auf einmal nicht mehr. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Es ist das erste Mal, dass ich bei so einem großen Versionssprung so richtig, richtig in die Scheiße greife an mehreren Fronten. Also jetzt so diese Kopfhörersache und Batterie.
Ich benutze einfach mein Gerät falsch. Ich track zwar Sachen, aber ich brauche das da nicht noch irgendwie meinen Strava-Freunden als, ich wollte jetzt Wegsvorlage, aber das ist die falsche Richtung. Also als als Vorlage ja, gut, schicken, oder es ist mir halt einfach, das ist, ja, er trägt mir am Schluss an, ich bin irgendwie 7 Kilometer gelaufen und ich habe, weiß ich nicht, zwar nicht wie unser Hörer Bullein 3:17 pro Kilometer gebraucht, sondern eher 27 Minuten, nein, nicht ganz, aber ja, das ist die Information, die ich haben wollte, die zeigt er mir am Schluss an und gut ist. Also selbst wenn es
gut, aber darum
wäre, hätte ich es ja noch nicht mal gemerkt.
Ja, darum geht's ja aber nicht. Also ich meine, dass du das so verwendest, sei dir.
Ja, aber dann stört mich ja nicht, brauche ich mich ja nicht drüber aufregen.
Das mag sein, aber Dinge, die schon mal funktioniert haben, an die gewöhnen sich halt Anwender. Das ist nun mal so.
Du
das ist auch
Software.
Ja,
du weißt doch, dass du sowas kaputt machen kannst.
Nein, ich entwickle Software und deshalb weiß ich auch ganz genau, dass ich zum Beispiel, was du als Entwickler niemals tun solltest, habe ich auf die harte Tour gelernt, dass du Features anbietest.
Auf die Geschichte die nicht, bin ich gespannt.
Nein, dass du Features anbietest, die nicht gefragt waren zum Beispiel. Also sagen wir mal, Kunde bestellt Feature A und du denkst dir beim Programmieren, da fällt ja als Abfallprodukt quasi noch Feature B mit raus. Und das machst du dann halt noch mit rein, weil das war jetzt eh nur noch ein Zweizeiler und dann ist es halt drin. Und das war nicht Teil des Auftrags. Das hat der Kunde nicht bestellt und das hat er faktisch auch nicht bezahlt. Das hast du ihm so als Goodie, weil es nur ein Zweizeiler war, oben drauf gegeben. Und dann 3 Versionen später geht Feature B versehentlich kaputt und du denkst dir, naja, das war ja eh nie bestellt. Jetzt ist das halt kaputt. Das repariere ich dann beim nächsten Update. Da kriegst du die absoluten Höllenbriefe geschickt, ja? Da wirst du angepöbelt. Und, ja,
ist das passiert?
Ja, klar. Mehrfach. Weil Dinge kaputt sind, die nie vereinbart waren. Die aber drin waren. Und die waren halt drin und dann haben Leute die benutzt. Ja, weiß ich nicht. Also im ersten Augenblick ist das die Reaktion, aber auf der anderen Seite, das ist halt, du hast halt ein Produkt ausgeliefert, das gewisse Dinge konnte. Und dann haben die Leute das angefangen zu benutzen und haben die Dinge benutzt, die es kann. Und dann gewöhnen sie sich an die Dinge, die es kann. Und dann machst du die Dinge, an die sie sich gewöhnt haben, kaputt. Und dann bist du halt der Buhmann. Und also ob das jetzt natürlich bezahlt war oder nicht, das weiß ja im Zweifel der Endanwender auch nicht. Der ist ja nicht derjenige, ja, der es bestellt hat. Das war sein Chef. Und insofern, schwieriges Themenfeld. Und wie Leute Software benutzen, das lernt man auch als Entwickler. Du hast ein Lastenheft und du weißt, wie es gedacht ist, du weißt, wie du es entwickeln sollst, als was der Auftrag ist, und dann machst du das und dann gibst du es den Anwendern. Und die Anwender machen dann teilweise Dinge damit, die so nie gedacht waren. Also wenn ich so zurückdenke an Christoph und seine Playlisten bei iTunes, wer weiß, ob das so gedacht war, wie er es verwendet hat. Ja?
Und da müssen wir eine Sondersendung zu machen.
Oh, das ist ja lang durch.
Dann machen sie...
Nee.
Ja, und dann machen sie Dinge damit, die sie im Zweifel selber tragen sie das Produkt im Zweifel, wenn es so flexibel ist, auf ein neues Level und machen dann Dinge, die der Entwickler möglicherweise nie bedacht hat. Und da werden dann Dinge liebgewonnen, die der Entwickler, wo du, genau wie Stefan jetzt gerade sich so ein bisschen auf den Punkt gestellt hat, es braucht doch keine Sau. Ja doch, irgendeiner von deinen Kunden findet sich, der braucht das und der will das so. Ja, und wenn du das dann kaputt machst, dann tritt er dich mit Füßen. Und
es ist ein bisschen insofern, wie beim Sneakpot, wo die Leute angefangen haben, einen Filmpodcast zu hören und jetzt bekommen sie Leute, die sich während der Sendung betrinken und am Schluss über Computerprobleme reden.
Ja, genau. Und wenn du ihnen das jetzt wegnimmst, sind sie sauer. Was
dran? Ja, wenn wir die Droge der Wahl wegnehmen, ja, was ist denn dann los?
Ja, dann sind wir sauer.
Ja, stimmt, das haben wir ein Problem. Oh Gott, stell dir mal vor, in den ersten 100 Folgen, wir hätten Alkohol dabei auch noch getrunken. Das wäre, also.
Ja, ab wann haben wir denn Alkohol getrunken?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann das mal jemand recherchieren?
Keine Ahnung. Also, Droge der Wahl hieß es dann erst irgendwann später, aber.
Also wir haben ja lange noch nicht getrunken, das weiß ich definitiv, ja.
Wir haben ja lange Zeit auch in der Pinken Bar sonntags morgens um 11 aufgenommen oder so.
Und da haben wir nicht getrunken?
Ich glaube eher nicht. Die meisten sind ja mit dem Auto gekommen und so. Es war ja ein bisschen schwierig dann.
Ich bin selten mit dem Auto gekommen, da hat man ja nie einen Parkplatz gekriegt, aber. Aber ja, stimmt schon. Es gab Zeiten, da haben wir nicht in der Sendung getrunken und dann irgendwann ist es so reingeschlichen.
Ja, erst seitdem wir wieder quasi zurück, wir haben ja am Anfang auch fernmündlich aufgenommen und seitdem wir da wieder zurück sind, ist das so ein bisschen dazugekommen.
Aber wir haben tatsächlich in der Pinken Bar auch schon eine Menge Gimlets getrunken beim Aufnehmen. Also es kam immer auf
die Karte. Ja, es gab doch auch Sendungen, wo ich glaube.
Eigentlich haben wir am Anfang immer ein Gimlet getrunken und dann haben wir aber nicht weiter getrunken.
Ja, aber es gab doch Sendungen, in der Pinken Bar, wo die Claudia und der Bob sich, glaube ich, total betrunken haben. In der Sendung, ja. Und Martin und ich mussten noch mit dem Auto nach Hause fahren und waren so, naja, also vielleicht hatten wir ein Gimlet am Anfang, aber eben, wir haben uns nicht betrunken. Aber 157, 152, irgend sowas.
Klingt nach einer guten Sendung, muss ich rein.
Schon ein bisschen her, aber war wohl ein ziemlicher Absturz.
Gut, ja, Hörempfehlung für die Hörer, die vielleicht noch nicht seit Sendung 150 dabei sind, sondern irgendwo bei 300 oder 400, 500 eingestiegen sind, mal in den alten Sendungen schnüffeln und gucken, was wir da so für einen Unfug getrieben haben.
Ja, die sind ja nicht bei iTunes, da muss man auf die Seite gehen und erstmal suchen. Und
ja, das ist tatsächlich ein Problem.
Und dann sind die Seiten, die Folgen, die alten, nicht nummeriert zum Teil, gell? Weil da gab es irgendeinen Fehler und so.
Ja, da müsste man nochmal durchhüpfen. Hm. Also die Artikel sind alle okay und sie lassen sich auch alle spielen, glaube ich. Und ab dem Augenblick, wo wir Kapitelmarken hatten, auch der Webplayer, das ist ja der Podlove-Player, der unterstützt auch die Kapitelmarken. Was es jetzt echt fantastisch macht, wenn du sowas wie Disenchantment oder so, oder letzte Woche, wo ich nochmal die Besprechung von Mute nachhören wollte, was auch irgendwie 100x Folgen her war, kann man halt echt so auf der Website ganz schnell sich da hinklicken, die Kapitelmarke raussuchen, sich die 6 Minuten zu dem Thema anhören und dann hat man es nochmal gehört. Also das ist echt toll jetzt so langsam, das Archiv ist echt groß und die Suchfunktion findet den Kram. Das ist schon gut. Aber du hast recht, in den ganz alten Folgen sind teilweise irgendwie bei der Umstellung auf das Podlove-Zeugs da so Titel kaputt gegangen und dadurch fehlen teilweise Sendungsbezeichnungen. Aber die Suchfunktion findet trotzdem, wenn man einen Filmtitel eingibt, findet sie das in der Regel. Wenn man jetzt in die Suchfunktion eingibt, Claudia und Robert betrunken, Stefan und Martin nüchtern, da wirst du nicht viel finden. Aber das
ich habe jetzt gerade die 157, da nimmt Christoph, Claudia und Martin zusammen auf. Das ist, glaube ich, auch eine ganz seltene Kombination, dass Bob, wir beide nicht da sind, weil wir ja dann ja, auch meistens schneiden. Aber ich meine, da hat der Martin auch mal geschnitten. So ganz wenig zumindest.
Oder wir bekamen dann so Dateien hingeworfen, wo wir die Köpfe, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben.
Nee, das war doch mit dem Aufnahmegerät, das ist doch ganz einfach.
Ach stimmt, ja, da konnte nicht viel falsch gehen.
Das ist noch so ein schönes Foto aus der Pinken Bar. Ach, Pinke Bar war schon schön. Ach ja.
Ja, das waren so die Zeiten, wo wir immer noch ein Foto gemacht haben bei der Aufnahme.
Ja. Yes.
Ich habe gerade auch schon ein Foto gemacht. Ihr seid dran.
Ja, ich habe auch schon eins gemacht.
Über müsste Instagram online sein. So ein bisschen, ja, stimmt schon.
Ja, nicht von mir, nur vom Bier.
Ich habe es wieder verpasst.
Jetzt reimt er auch noch.
Ja, und was sich reimt, ist schön. Juhu.
Oh ja. Das sieht sehr hübsch aus. Das sieht vor allem sehr professionell aus.
Mhm.
Ja, ist schon Hobby, aber ist nett. Baumeister. Ja. Sehr gut. Übrigens, das Glas, was da daneben steht, das habe ich aus einer alten Kneipe in einem Haus, was kurz davor war, abgerissen zu werden. Also ich glaube, am nächsten Tag wurde es abgerissen. Und da stand noch Gläser im Schrank und da habe ich gedacht, ach komm, bevor das abgerissen wird, nehme ich ein paar Gläser mit.
Nicht, dass du eh Johannes schon genug Gläser hast. Ja gut, aber...
Genau, hier mit dem Aschaffenburger Schloss drauf, ne?
Ja, das ist schon schick.
Ja.
Ich habe, glaube ich, noch 4 Kartons hier nebenan stehen vor Gläsern, die ich nochmal sortieren muss und einräumen muss eventuell.
Gut, so weil ihr das jetzt so wolltet, habe ich jetzt auch noch ein Foto in die Story gepostet.
Warum denn nicht Story? Warum denn nicht dauerhaft? Du weißt doch, wie Podcasts gehört werden. Stell dir vor, ein Podcast, den du jetzt hörst, aktuell wahrscheinlich aus März. Das ist halt, in der Story ist halt...
Juni, ich bin im Juni.
Im Juni, ja, okay. Aber auch da, selbst vor 2 Tagen, ist in der Story nichts mehr. Oder?
Das stimmt, aber bei mir ist es immer zu dunkel. Stimmt, man kann es anheften. Bei mir ist es immer zu dunkel, um vernünftige, scharfe Fotos zu machen. Und wenn ich einen Blitz anmache, dann sieht man im Hintergrund die ganze Unordnung. Das kann ich auch nicht machen.
Du kannst ja wieder eine Vignette drumlegen.
Ach so, ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja, wie ich hier meine Füße hochlege, neben dem Alkohol, das reicht dann auch in der Story für 24 Stunden. Da muss man entsprechend begrenzen. Rares Gut, weißt du, das steigert den Wert. Ich glaube, diese Sendung...
Aber dann haben das ja die Leute, die das jetzt hören, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, dieses rare Gut zu sehen.
Nee, die sollen
schon,
ja, die
weil
sollen
jetzt ja habe ich es angeheftet.
Es ist gut, wenn wir alle Rechte haben. Das ist sehr schön, das wäre mir gut.
Ja, nice.
Nee, ja gut, das kann man jetzt wenigstens so bis Mittwoch, dass die Leute, die das hören am Dienstag, am Mittwoch früh, dass die dann, oder wann auch immer, dass die noch 24 Stunden haben. Wir schmeißen es dann praktisch 24 Stunden, nachdem wir die Sendung gehostet, gelauncht haben, können wir es dann wieder rausschmeißen.
Da denkt doch keine Sau dran. Tu doch nicht so Sachen behaupten. Ich dachte eher so, dass die Leute dem Sneakpot auf Instagram folgen und wenn sie mit diesen ganzen Dean Schneider Videos fertig sind, dann sehen sie plötzlich dazwischen irgendwo diese Story und sehen den ganzen Alkohol und denken sich, ach guck mal, das morgen
so kommt dunkel und unscharf.
Der neue Sneakpot. Ja, siehst du, und deshalb wollte ich es nicht permanent machen, weil es eigentlich so kein so richtig technisch brillantes Foto ist. Dazu ist es hier einfach zu finster in meinem Loch, in meinem Arbeitszimmerloch.
Ach, egal. Braucht man nicht so eitel sein.
Sitzt ihr da beim Podcasten immer so bei vollem Licht? So.
Ich habe nur ein Licht an oder aus.
Siehst du doch auf meinem Licht, auf meinem Dings. Ja, das ist schon.
Bei dir ist so voll hell.
Ja gut, aber im Hintergrund ist es dunkel. Es sind nur die Lichter hier direkt über dem Tisch sind an. Aber die sind schon an, ja? Ja. Und unten, wenn ich im Keller sitze, dann ist es auch richtig hell. Also da ist der ganze Raum in der Regel erleuchtet, ja.
Bei mir ist da im Keller nur die Ecke beleuchtet und die Vorratskammer, was der andere Teil von diesem Raum ist, in dem ich jetzt sitze, die ist finster. Da ist aber immerhin das Eis, was auch ganz gut ist.
Ich habe mir ja, irgendwann habe ich ja mal in der Sendung einen mordsmäßigen Schreck bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr daran noch erinnert, das ist so 50 Folgen her ungefähr. Das ist
immer 50 Folgen her.
da saß ich hier an derselben Stelle, wo ich immer sitze, und die hatte nur ein Laptop-Licht an und habe halt in das helle Licht dieses Laptop-Bildschirms geguckt und hatte sonst keine Beleuchtung an, was dazu führt, dass der restliche Raum halt komplett im Schwarzen versinkt. Und dann kam meine Frau durch die Tür und kam halt auch aus einem dunklen Flur, wo kein Licht an war, und hat mich von der Seite angetippt. Und ich bin fast gestorben in dem Augenblick vor Schreck. Ich glaube, ich habe das auch in der Sendung gesagt. Weil das für mich kam das halt so völlig aus dem Nichts. Aus der absoluten Dunkelheit wirst du plötzlich angetippt. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, so ein kleines funzliges Licht anzumachen, damit ich jemanden, der durch die Tür kommt, sehen könnte. Aber mehr als so ein Funzellicht ist es dann doch nicht.
Nee, aber ich habe es auch gern hell. Also ich werde da von meinen Kollegen immer verlacht. Weil ich auch am Tag oft das Licht im Büro anmache, weil ich habe es gerne so, wenn es durch das Anmachen des Lichts noch heller wird, dann mache ich es an. Also ich mache das, viele machen ja so, ist es schon nötig, dass man ein Licht anmacht, oder ist es noch okay mit
kann ich gerade noch was erkennen?
Ohne Licht, genau. Ja. Ja, und viele empfinden es auch als noch taghell. Aber wenn ich sage so, wenn es dadurch heller wird, dann mache ich es an, weil es einfach heller ist immer besser.
Ja, ich mag es auch.
Ich habe es gerne hell. Ja.
Man sieht
einfach besser. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich gerade mir einfallen lassen.
Oh Gott, irgendwas sehr Helles.
Tageslicht lang. Da musst du Sonnencreme auftragen vorm Podcasten. Das hast du einen Sonnenbrand, genau, am nächsten Tag.
Du bist so braun von, das ist eine gute Idee. Ja, ich kein Sonnenbrand, das ist. Ja, nee, ich bin da echt das Gegenteil. Also im Büro, ich kann mich noch erinnern, bei meinem letzten Arbeitgeber hatte ich so ein Dreierbüro später dann Viererbüro. Und ich war eigentlich immer derjenige, der dafür war, das Licht auszulassen. Und auch abends dann, wenn es so irgendwie im Winter 17, 18 Uhr draußen schon finstere Nacht, dann saß ich in diesem dunklen Büro mit drei leuchtenden Bildschirmen, aber alle Apps, alle Programme im Dark Mode, dass sie nicht so viel leuchten. Und dann sitze ich da in meinem dunklen Kellerloch und da kommt irgendeiner rein von den Kollegen, die da auch mit im Büro sind, die waren dann irgendwie in der Küche oder so. Genau über die Phase, wo der Sonnenuntergang war, waren die vielleicht gerade irgendwie nicht da, weil irgendwo anders
Kaffee kochen oder so.
Ja, kommen dann zurück und
rösten, und malen halt, und ja.
Genau, kommen dann zurück und drücken erstmal den Lichtschalter und das ist der Moment, wo ich dann so, warum? Mach das wieder aus. Und dann, ja, war dann immer eine Diskussion. So, derjenige wollte das dann hell haben und ich hätte es am liebsten weiter dunkel gehabt. Und hier zu Hause geht es mir genauso. Das Deckenlicht bleibt aus.
Gottes Willen, nee, also da kann ich nicht arbeiten. Ich brauche es immer schön hell. Sonst schlafe ich ein.
Bob, das war dein Stichwort, hast du gemerkt?
Ja,
wir plaudern ja schon wieder seit 20 Minuten raus ungefähr, gell?
Ich habe jetzt erst die Kapitelmarke gesetzt, echt? Also warum? Noch eine halbe Stunde. Nee.
Was war denn vorher?
Das weiß keiner mehr so genau.
iOS 14 war vorher. Ich guck mal, ich habe ja noch einen Edit-Marker, vielleicht schiebe ich die auch noch ein bisschen.
Ja, ich glaube auch.
Also, wir danken fürs Zuhören. Auf sneakbot.de könnt ihr die Kommentare dalassen zu all diesen ganzen Dingen. Wir wollen zum Beispiel von euch wissen, weiß ich nicht mehr, was wollten wir von euch wissen, was bei euch bei iOS 14 stört und ob ihr gerne im Dunkeln podcastet oder Podcasts hört, ob ihr jetzt gerade bei diesem Podcast eingeschlafen und beim Thema Einschlafen wieder aufgewacht seid und euch fragt, was das jetzt war. Oder
warum redest du denn? Genau. Oha!
Es sind diese Leute. Und wie ihr Folge 152 fandet.
Die war es nicht, es waren alle nicht. Ich hab versucht, sie zu finden, aber ich weiß nicht, wie ich an die drankommen soll.
Hm. Naja.
Wenn das noch irgendjemand weiß, wir haben das ein paar Mal dann wiederholt, weil das war echt so eine Sendung, wo wir uns hart betrunken haben. Also zumindest Teile von uns. Und ist da ein bisschen ausgefasert.
Ich erinnere mich immer nur an die 72. Aber
war Radio Rock Revolution.
Genau.
Ja.
Gut, ja, all das, wie immer, sneakbot.de. Ansonsten bitte bei Instagram folgen, da wo der Tiermann auch ist. Da gibt es auch uns mit unseren Alkoholbildern. Ja. Der Tiermann,
so,
Dean Schneider. Wir hatten ihn vorhin. Genau. Und nächste Woche, wollen wir es sagen, was wir nächste Woche gucken, dass die Hörer und Hörerinnen mitschauen können?
Oder? Kann ich machen, das ist keine schlechte Idee, ja.
Dann machen wir das doch. Scheiße. Diese Woche steht es nämlich fest.
Neuerung.
Genau, also
genau, Enola ich Holmes. Diese Woche, genau, von mir. Ich schlag's vor.
Christoph hat es verbrochen. Enola Holmes, einmal reinschauen. Wo gibt's das? Wo muss man da hin?
Ja, Netflix.
Netflix, alles klar. Letzte Woche hat Stefan die geheimen Anfänge verbrochen. In der Woche davor, Mute, das war ich. Und jetzt ist Christoph wieder dran. Also nächste Woche Enola Holmes, wer es mitschauen will, wir werden dann berichten, wie wir das fanden.
Danke fürs Zuhören. Wer erst eine Einordnung braucht, wartet auf die Folge und schaut es dann oder lässt es. Bis nächste Woche.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.